froh, dass wir Kim Poster, dass Kim Poster sich bereit erklärt hat, eben seine Perspektive heute auch einzubringen und dass wir noch sehr kurzfristig Jeja Klein als Moderatorin gewinnen konnten. Genau, Jeja ist schon sehr gut im Thema und hat dazu auch schon andere Podien moderiert. Deswegen sind wir da sehr froh drüber. Und mehr Infos zu den beteiligten Menschen und Gruppen findet ihr sowohl in den geteilten Notizen als auch in dem Padlet dieser Sammlung, Informationssammlung, die genau auch in der Mail verlinkt ist. Ja, genau, die Idee für die Veranstaltung oder genau die Idee für die Veranstaltung ist entstanden aus dem Eindruck, dass es trotz sehr viel spannender Angebote zu dem weitesten Sinn Themenkomplex Queer Feminismus und Männlichkeit immer trotzdem noch ein Defizit gibt. Also es gibt total viele Veranstaltungen dazu, aber genau vor allem vielleicht auch zu, wie Flinter sich organisieren können und wie kritisch dabei und wie kritisch Männlichkeit zu sehen ist. Aber es gibt vielleicht noch ein Defizit bei der Verhandlung der Frage eben, wie eine kollektive profeministische Praxis von Männern aussehen könnte. Und wir haben in der Bremer Supportgruppe im Nachgang des letzten 8. März angefangen mit Texten aus der Geschichte der Männerbewegung und konnten da lesen, dass es da schon mal sehr viel mehr Dynamik gab in den 80ern und 90ern zu diesem Thema, zu dieser Frage. Und genau, diese Veranstaltung soll also quasi einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Suchbewegung wieder zu intensivieren und wieder Antworten zu generieren. Ja, und das Interesse scheint nicht nur bei uns da zu sein, sondern bei vielen Menschen, also innerhalb, genau, ich war ziemlich überrascht, innerhalb von 2 bis 3 Tagen waren schnell die 100 Menschen angemeldet, auf die wir es begrenzen mussten, weil die Serverkapazitäten eben da wohl Schluss machen. Sonst hätten sich wahrscheinlich noch einige mehr angemeldet. Die Veranstaltungswebseite wurde sehr häufig geklickt. Genau, das ist schön zu wissen, dass es dafür so viel Interesse gibt und Bedarf an Austausch, weil genau das wollen wir mit dieser Veranstaltung irgendwie ja machen. Und eben auch konkret irgendwie an der Praxis der Bremer bzw. der Leipziger Gruppe. Genau. Und es ist natürlich trotzdem klar, dass wir heute eben auch nur vieles anschneiden können und vielleicht eben auch mehr Fragen aufwerfen, als wir beantworten. Und es deswegen schön wäre, wenn sozusagen da mehr Austausch dazu stattfindet. Genau, es ist jetzt auch schön durch diese Vorbereitung schon allein die Vernetzung zwischen den Bremer und den Leipzigern Gruppen. Aber da ist sicherlich noch viel Luft nach oben. Und ich würde sagen, für mich und ich glaube auch die anderen aus der Vorbereitungsgruppe haben auf jeden Fall schon sehr viel von der Vorbereitung für diese Veranstaltung profitiert. Und genau, ich bin sehr gespannt, welche Impulse wir eben heute auch aus der Veranstaltung mitnehmen können. Bevor ich jetzt das Wort an Kim übergebe für den Input-Teil, würde ich jetzt nochmal die Hinweise wiederholen, da wir jetzt nochmal 20 Menschen, glaube ich, mehr sind ungefähr. Genau. Einmal noch im Kurzdurchlauf. Es gibt 2 Menschen, die für Awareness zuständig sind, sozusagen. Die erkennt ihr am A vor ihrem Namen, Aaron und Holger. Und die sollten auch ganz oben stehen bei euch. Und indem ihr auf den Namen klickt und dann privaten Chat starten, könnt ihr diesen Personen privat schreiben, wenn ihr mit etwas Gesagtem oder Geschriebenem oder generell euch unwohl fühlt und darüber sprechen wollt. Und dann zusammen mit den beiden schauen, genau wie sich das lösen lässt. Genau, und dasselbe gilt für Technik. Auch da gibt es inzwischen 2 Menschen, genau, Chris und Mo, die beide Technik heißen quasi in der Teilnehmerliste, auch sehr weit oben stehen sollten bei euch. Auch denen könnt ihr privat schreiben, wenn ihr Technikprobleme habt. Die Möglichkeit, sich per Telefon einzuwählen, gibt es auch. Die Nummer findet ihr entweder hier im Chat oder in dem Padlet, das ihr per Mail erhalten habt. Das klappt meistens sehr gut. Die Veranstaltung, der Ton der Veranstaltung wird aufgezeichnet, auch das noch als Hinweis, und im Nachhinein dann auch öffentlich zugänglich gemacht werden, also den vielen Menschen, die jetzt hier nicht dabei sein können, dann so die Möglichkeit noch, das zu hören. Und das heißt, wer bei der Fragerunde am Ende was sagen möchte, aber nicht aufgezeichnet werden möchte, genau, sollte das dann kurz sagen, entweder vom Redebeitrag oder eben nochmal per Mail im Nachgang, möglichst zeitnah dann, bevor wir die Tonaufzeichnung veröffentlichen. Und jetzt bin ich ganz gut in der Zeit. Es ist genau 15:15 und wie abgesprochen würde ich dann jetzt an Kim übergeben für einen kleinen Input.
Hallo. Ich hoffe, das hat funktioniert technisch. Genau, danke für die Einführung und die Anmoderation. Auch danke für die Einladung. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Kim. Ich habe ungefähr 2,5 Jahre in Leipzig und auch in einem überregionalen Kontext versucht, profeministische Organisationsformen irgendwie anzutreiben. Ich war in einer Gruppe, die mit einem starken Selbsterfahrungsbezug gearbeitet hat, relativ regelmäßig, und in einer überregionalen eher Bildungsveranstaltung. Wir haben versucht, ein Vernetzungscafé zu dem Thema hier in Leipzig zu starten. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich mit all diesen Sachen ziemlich auf die Schnauze gefallen und habe eher viele frustrierende Erfahrungen gemacht und bin mit ziemlich vielen Sachen gescheitert oder mit diesen Gruppen gescheitert und habe auch einige von denen verlassen dann. Genau deswegen. Und habe vor allem daraus und eben aus theoretischen Überlegungen natürlich versucht an diesem Thema Kritik der Männlichkeit eben dran zu bleiben und freue mich deshalb sehr, jetzt heute relativ konkret an profeministischer Praxis diskutieren zu können und dann vielleicht so mit meiner Perspektive dazu was beitragen zu können. Genau. Das Motto des heutigen Abends ist ja vor allem die Suche nach einer profeministischen Praxis. Und statt irgendwie allgemein was darüber zu erzählen, warum das Verhältnis von Männern oder eher gesagt meistens ja heterosexuellen Cis-Männern zu Feminismus oft so ein Elend ist, war mir sozusagen ein bisschen zu wenig, oder darauf wollte ich mich nicht konzentrieren, sondern eher, gerade weil das Motto heute Suchbewegung ist, eher zu fragen, eher auch kritisch zu fragen, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Suchbewegungen, die gerade im Feld Pro-Feminismus so oft laufen. Und da kann man sich natürlich erstmal am Anfang fragen, warum suchen Männer und vor allem eben heterosexuelle Cis-Männer überhaupt nach einer pro-feministischen Praxis? Und gute Gründe fallen einem da ja schnell ein. Also man könnte sich zum Beispiel über das patriarchale Elend in der Welt aufregen und dagegen aufbegehren. Das heißt, die beißende Ungerechtigkeit des alltäglichen Sexismus oder die geschlechtliche Arbeitsteilung, die eben den patriarchalen Kapitalismus aufrechterhält. Man könnte auch daran denken, was man selbst und die eigenen Geschlechtsgenossen tagtäglich für Leid verursachen und sich davon antreiben lassen. Also man könnte sich die grassierende männliche Gewalt zu Herzen nehmen in der überall herrschenden Rape-Culture, also beziehungsweise Vergewaltigungskultur. Oder die Barbarei der Femizide, bei denen alle 2 bis 3 Tage, jetzt in deutschen Kontexten, ein Mann, eine Frau oder ein Menschen, den der Täter eben als weiblich wahrnimmt, ermordet aus eben misogynen Motiven. Man könnte sogar auch ziemlich schnell darauf kommen, also auf den Gedanken kommen, dass man selbst als Mann in diesen schrecklichen Zuständen eben nicht nur irgendwie passiv gegenübersteht, sondern eben ein Teil von ihnen ist und genau da ansetzen, wo man selbst und auch andere Männer diese Verhältnisse verinnerlicht haben und aktiv aufrechterhalten. Und dann, wenn man sich diese guten Gründe vor Augen führt, stellt sich, finde ich, erstmal auch die Frage, warum fällt es dann Männern eigentlich so unglaublich schwer, eine Praxis dazu zu finden, wenn einem das sexistische Unrecht sozusagen mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt. Die These, die ich jetzt gerne in meinem kleinen Input bringen würde, bevor wir dann anfangen zu diskutieren, ist folgende. Linke Männer und vor allem eben die Hetero-Cis-Männer glauben sich selbst zwar gern, dass es eben diese genannten ehrbaren, vernünftigen Gründe sind, die sie bei profeministischer Praxis antreiben, aber diese Motive sind mindestens durchmischt in der Regel mit ganz anderen männlichen Sehnsüchten, Interessen und männlicher Abwehr. Und diese führen eben dazu, dass es höchst selten passiert, dass linke Männer konkrete Probleme und konkretes Leiden angehen, das durch Männlichkeit und vor allem das durch ihre Männlichkeit entsteht und daraus eine konkrete Praxis entwickeln, sondern eben zu einer sehr eigentümlichen Pseudopraxis oder Vermeidungspraxis. Und die erstmal verständliche Suchbewegung und das zweifelnde Fragen nach den richtigen Formen der Praxis, über das wir heute sprechen wollen, kann eben selbst ein Ausdruck dieser Pseudopraxis sein. Und zwar dann, wenn sie als ewig vages und orientierungsloses Herumstochern in Männlichkeit an sich irgendwie vorkommt. Was meine ich damit genau? Man kann mich selbst leider ziemlich gut als Beispiel dafür nehmen. 2,5 Jahre. War ich in irgendwelchen Versuchen drin, Männer möglichst niedrigschwellig dazu einzuladen, in die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit zu gehen und die Frage, warum genau und mit welchem Ziel, angebunden an was, habe ich mir dabei viel zu selten und nicht tief genug gestellt. Wir waren irgendwie Männer und wir wollten irgendwas mit Männlichkeit machen, halt in profeministisch und kritisch und so. Dabei suchten wir oft nach der Position und der Praxis, die wir als Männer dem Feminismus gegenüber haben könnten. Alles war sehr komplex und sehr schwierig. Es gab ganz viel zu bedenken. Und irgendwie kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit als Mann, das hat ja auch was mit Unsicherheit zulassen zu tun. Deswegen fanden wir das auch irgendwie vernünftig, dass wir so viel rumgeschwommen sind. Und so dumpelten wir eben Monat für Monat vor uns hin, unter anderem auch enttäuscht davon, dass wir nicht vorangekommen sind, aber eigentlich dann doch nie so frustriert mit uns und dem Thema, dass eine wirkliche Bewegung irgendwohin entstanden wäre. Was wir damals eben nicht gemacht haben und was ich nahezu nie sehe, wenn linke Männer sich irgendwie profeministisch zusammentun oder aktiv werden wollen, ist, dass sie sich Rechenschaft darüber ablegen, warum sie das, was sie tun, überhaupt tun, welche Inhalte und welche Praxis man priorisiert, wie man dazu gekommen ist und wie man auf welche Art und Weise man sie mit wem angehen will. Ich halte es insgesamt mittlerweile für fatal, irgendwelche kritischen Männlichkeitsrunden oder profeministische Gruppen zu gründen, in denen Männer kommen, die irgendwas für den Feminismus machen wollen oder sich irgendwie kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzen wollen. Denn stattdessen finde ich es wichtig zu fragen, warum Männer eben genau diese Fragen antreiben und warum die eben so verstellt und unkonkret gestellt werden. Und da komme ich zurück auf diese These, es sind eben nicht eben diese vernünftigen und solidarischen Gründe, die Männer oft antreiben, linke Männer in ihrer Suche nach einer richtigen Praxis, sondern eben ein bunter Strauß an männlicher Abwehr und männlichen Sehnsüchten, die man selbst kritisieren müsste. Und da würde ich jetzt gerne ein paar Schlaglichter drauf werfen. Da könnte man erstens das Bedürfnis nach männlicher Gemeinschaft und männlicher Nähe nehmen, das Männer befriedigen wollen. Das heißt, Intimität und Unsicherheit zulassen werden schnell zum Wert an sich erklärt. Männer kommen in diesen Strukturen zusammen, um verständnisvoll und empathisch miteinander zu sein. Aber es sollte eben niemanden überraschen, dass sich in der konkreten Praxis eben oft ergibt, dass sich dieses Verständnis und diese Empathie allzu oft als kollektives Selbstmitleid eben ausdrückt. Im gemeinsamen Seufzen darüber, wie schwer und kompliziert doch alles ist und wie unsouverän man dann doch irgendwie Männlichkeit gegenüber ist, gerade im Lichte feministischer Kritik. Was uns zu zweitens bringt, zweitens eben das Unbehagen mit feministischer Kritik, das Männer stillen wollen. Feministische Kritik trifft und verunsichert Männer und soweit so gut. Das muss sie natürlich auch, sonst wäre sie keine Kritik. Die Erfahrung zeigt aber, dass linke Männer diese Kritik selten eben als Anlass nehmen, um ihr wirklich auf den Grund zu gehen, sondern eher Wege suchen, diese und diese auch dann in profeministischen Kontexten finden, also diese Wege, um sich und der Welt, Entschuldigung, zu beweisen, dass sie was gemacht haben oder zumindest, dass sie es wirklich versucht haben, um dann eben wieder direkt aufzuhören. Das heißt, konkret wird eine Praxis gesucht, die nie wirklich zur Konfrontation führt oder wirklich konkret werden muss, sondern es entsteht eine Art Pseudopraxis im ewigen Schwimmen und sich um etwas herumwinden, Ersatzhandlungen. Und ich würde sagen, diese Pseudopraxis von den Männern, die profeministisch aktiv sind, ist sowas wie das Ausagieren des wahrscheinlich allseits, der wahrscheinlich allseits bekannten männlichen Rhetorik, wo Männer sich eben genau die feministischen Positionen auf genau die Art und Weise raufschaffen, wo sie am besten rechtfertigen können, dass sie eigentlich ziemlich untätig sind. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Männer, die so einen Ally-Ansatz oder so ein Ally-Verständnis vor sich hertragen und dann irgendwie sagen, na ja, man darf ja auch nicht zu raumeinnehmend sein als Mann und muss auf die Bedürfnisse der Betroffenen achten. Und was sie damit eigentlich sagen wollen, ist, sie wollen nicht selbst nachdenken und selbst aktiv werden, sondern sie wollen, dass Flints ihnen immer haarklein erklären müssen, was sie zu tun haben, und nur dann werden sie aktiv. Ich denke, hinter all diesen Umgangsweisen liegt drittens ein diffuses Umgehagen und ein diffuses Leiden an der eigenen Männlichkeit. Und dieses diffuse Unbehagen ist zum Teil natürlich auch geprägt von einem echten Erschrecken vor der eigenen Zurichtung und eine tatsächliche Empathie mit den Unterdrückten des Patriarchats. Aber eben nur zum Teil. Denn viel öfter besteht dieses Unbehagen einfach auch aus einer Erfahrung des Scheiterns an Männlichkeitsanforderungen, die man heilen oder zudecken will, mit einer neuen, dann irgendwie nicht toxischen, kritischen oder profeministischen männlichen Identität, die man dann eben genau in diesen profeministischen Kontexten sucht. Kleine Bemerkung am Rande, dass diese Identität meistens sich ziemlich gut deckt mit den spätkapitalistischen Anforderungen des emotional intelligenten und diskriminierungssensiblen Teamplayers, kann ich nur am Rande erwähnen. Eine weitere, denke ich, noch größere Quelle dieses Unbehagens an der eigenen Männlichkeit ist natürlich die Angst vor feministischer Macht und vor feministischer Kritik, die unsere Moderatorin Jeja Klein sehr gut in diesem Artikel beschrieben hat. Und diese Angst vor feministischer Macht und feministischer Kritik ist natürlich für Männer und für Männlichkeit eine ständige Quelle von Kränkungen und Gefühlen der Unsouveränität. Und genau das will man eben vermeiden. Dabei ist man dann angetrieben zwar die ganze Zeit von vagen Schuldgefühlen, aber die enden meistens eben nur in diesen Suchbewegungen oder Schwimmbewegungen, treffen aber selten auf konkrete Punkte, weil Männer eben an diese konkreten Punkte gar nicht stoßen wollen. Und ich denke, nirgendwo wird dieser Zusammenhang deutlicher als bei den unkonkreten Schuldgefühlen, die Männer meistens rund um das Thema Täterschaft herum befallen, die aber nie dazu führen, dass Täterschaft konkreter zum Thema gemacht wird. Gerade in profeministischen Kontexten ist das meine Erfahrung, ist das immer die Leerstelle. Und vor dem Hintergrund dieser paar Schlaglichter und kurzen Überlegungen bin ich eben den meisten profeministischen Organisationen und selbst vielen Suchbewegungen wie die, die wir heute Abend unternehmen wollen, erstmal skeptisch gegenüber. Denn das, was sich selbst als verletzliche im Zweifel für den Zweifel Haltung gibt und präsentiert, ist oft ein Schutzschild aus Herumstochern und Schwimmen, hinter dem sich eben diese genannten reaktionären männlichen Sehnsüchte und die männliche Abwehr versteckt. Linke Männer glauben sich zwar gern, dass es sehr schwer für sie ist zu verstehen, wie sie der feministischen Sache dienlich sein können und dass es sehr schwer ist für sie verstehen zu können, wo Männlichkeit und ihre Männlichkeit zum Problem wird. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten Männer und eben auch linke und sogar profeministische Männer diese Sachen gar nicht wirklich verstehen wollen, beziehungsweise schon gar nicht, wenn sie sie verstanden haben, wirklich Konsequenzen daraus ziehen wollen. Das ist dann dieses rhetorische Schild, von dem ich vorhin geredet habe. Mein kurzes Abschlussplädoyer, was wir gerne kontrovers diskutieren können, ist dann, dass Männer erstmal, also streitbare Gegenüber für Feministinnen sein müssten, die Männlichkeit zum Problem werden lassen und Männlichkeit zum Problem von Männern machen und auch dafür sorgen, dass es das wird. Das heißt, Männlichkeit muss nicht tief erkundet oder neu entdeckt werden, sondern soll in den kritischen Auseinandersetzungen, in der Konfrontation überhaupt erst Gestalt annehmen. Das würde ich als rein negativen Bezug auf Männlichkeit bezeichnen. Praktisch heißt das, dass sich Männer, wenn sie schon zweifeln, einfach die Widersprüche vornehmen sollten, die ihnen sowieso ins Gesicht springen. Also organisiert, zum Beispiel da, Männlichkeit aufzugreifen, wo sie zum Problem wird. Davon braucht man in der Regel überhaupt keine Extragruppe oder große, krasse Konzepte, sondern man könnte zum Beispiel in der eigenen Organisation, in der eigenen Politgruppe die Männerbünde und die Rape Culture angehen, die sowieso in den eigenen Strukturen steckt. Und spätestens, wenn man sich dann mit den eigenen Genossen auseinandersetzen muss, wird man in ziemlich strikte Widersprüche kommen, in denen Männlichkeit sowieso sehr konkret zum Thema wird. Idealerweise könnte man das in Verbindung tun, mit einem gemeinsamen Angehen mit Feministinnen zusammen gegen diese Probleme und die Verhältnisse, die sie immer wieder hervorbringen. Das wäre sozusagen mein kurzer Parforce-Ritt und mein kurzer Input mit dem Schlussplädoyer. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich bin gespannt auf die Diskussion.
So, das Podium ist voll. Herzlich willkommen auch von mir. Sage ich nicht, David, Charlie, wollt ihr anfangen, euch vorzustellen? Soll ich anfangen? Ja, genau, ich bin eher klein, ich wurde gerade schon vorgestellt. Ich moderiere die Veranstaltung zwischen den dreien, die Diskussion heute Abend ein wenig kurz zu mir. Ich mache freien Journalismus und beschäftige mich darin auch viel mit Männlichkeit und sexueller Gewalt. Und ich habe die Reihe Keine sicheren Räume in den letzten Wochen moderiert. Das ist eine Reihe, die auch im Nachgang entstanden ist nach dieser Jungle-World-Debatte um das Thema sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt innerhalb von linken Kontexten. Darüber haben wir uns in vier Veranstaltungen auseinandergesetzt. Wie gesagt, auch dort habe ich moderiert. Also das, genau, das ist mein neuer Job sozusagen, Moderation zu machen. Und damit gebe ich ab an Charlie.
Hallo, ich bin Charlie aus Leipzig, Pronomen er. Ich würde ganz kurz was zu mir sagen. Also ich studiere in Leipzig und wurde heute gefragt, ob ich von der Sofortstruktur gefragt, ob ich hier auf dem Podium sprechen kann. Und zwar deswegen, weil ich quasi diese Supportstruktur hier in Leipzig, also die Gründung 2019 mit angestoßen hatte. Und aktuell bin ich in der Examensvorbereitung und bin so seit September quasi nur noch ein bisschen politisch aktiv, aber versuche zu folgen, was in der Supportstruktur läuft und auch gegebenenfalls auch Impulse so ein bisschen reinzugeben. Ansonsten vielleicht noch, dass ich primär nicht in der Supportstruktur organisiert bin, sondern primär bin ich bei der Interventionistischen Linken in Leipzig bei Prisma organisiert und habe da ja die letzten Jahre vor allen Dingen Arbeit für Klimagerechtigkeit gemacht. So viel erstmal. Dann David gern.
Ja, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, wie sehr ich mich vorstelle. Genau, ich bin erstmal David. Ich habe ja vorhin schon gesprochen, da habe ich noch gar nicht gesagt, wer ich bin. Habe tatsächlich auch, war eine Weile lang auch organisiert, eher in der Klimagerechtigkeitsbewegung und bin das aber jetzt seit rund zwei Jahren, seit einer Weile nicht mehr. Wie lange, weiß ich gar nicht mehr. Das hat sich dann ein bisschen überschnitten, dass ich eben seit einer Weile dann in der Supportgruppe in Bremen hier organisiert bin und deswegen ich auch diese Frage spannend finde, was ist eigentlich mit Leuten, die gar nicht organisiert sind. In anderen Gruppen, genau, was der Kindstein-Vortrag angesprochen hat, genau, aber also ich bin Teil der Bremer Supportgruppe seit Anfang 2020, das, soweit ich weiß, wurde das da angestoßen. Genau. Ich frage mich gerade, ob wir jetzt noch kurz die Supportgruppe und die Supportstruktur auch noch vorstellen. Dazu noch ein paar Worte sagen.
Wenn ihr wollt, wenn ihr das sinnvoll findet, würde ich das vorschlagen, um das kurz zu machen, aber dennoch wirklich kurz.
Genau, damit man vielleicht ein Verständnis davon hat, was das überhaupt ist. Also, die Supportgruppe in Bremen wurde eben soweit ich weiß, tatsächlich auch von Menschen aus der interventionistischen Linken angestoßen. Anfang 2020 vor dem 8. März da mit dem Ziel sozusagen konkret Support für den 8. März für das Streikbündnis zu stellen. Und da waren dann auch ziemlich viele Menschen am Anfang. Und das hat dann auch einigermaßen gut geklappt, auch wenn das dann gleich schon deutlich weniger Menschen wurden. Und im Nachhinein haben wir dann versucht, haben wir uns dann weiterhin getroffen und überlegt, wie können wir das eigentlich kontinuierlich, diese Arbeit machen. Und erstmal mit dem Fokus konkrete Supportarbeit für das Streikbündnis. Genau. Und da aber nach dem 8. März dann erstmal sozusagen auch das Streikbündnis und Corona war und es gar nicht so viel konkrete Supportarbeit gab, haben wir dann auch inhaltlich uns auseinandergesetzt, eben zum Beispiel mit der Geschichte der linken Männerbewegung, was mich persönlich zum Beispiel sehr bereichert hat. Und genau, Corona hat das Ganze sowieso ein bisschen schwieriger gemacht. Und wir hatten so mal den Plan, eine Stunde Praxis und eine Stunde Theorie zu machen. Auch das ist so ein bisschen schwierig geworden. Auch deswegen, weil genau die Beteiligung einfach sehr, sehr fluktuiert hat. Und seit für dieses Jahr, für den 8. März, haben wir wieder ein bisschen, sind wir wieder ein paar mehr Menschen geworden, haben wieder mobilisiert und auch da wieder ein bisschen Supportarbeit geleistet. Und sind jetzt eben an diesem Punkt, wo wir nochmal weiter wirklich Zeit reinstecken wollen und uns Gedanken machen wollen, wie wir eigentlich vielleicht auch über so eine, nur diese an dem Streikbündnis hängen und Aufgaben übernehmen, darüber hinaus eine kollektive Praxis entwickeln können. Und gerade auch in dieser Vorbereitungsveranstaltung eben viele spannende Fragen jetzt in den letzten Wochen diskutiert und sind, genau. Deswegen auch gespannt, was heute noch so angesprochen wird.
Vielleicht zu Leipzig dann? Genau, also bei uns ist das Ganze auch aus den Erfahrungen aus 2019 von dem Fernstreik zurückzuführen. Damals ist bei uns in Leipzig die Supportarbeit auch unkoordiniert und auf ganz vielen Ebenen unzureichend verlaufen. An der Kritik, die es daran gab, war es damals so, dass bei der IL in Leipzig gibt es schon seit sehr lange Plenar mit Cis-Männern und da unter anderem wurde diese Kritik auch diskutiert und da bin ich ganz dankbar dafür, dass Kim das schon aufgemacht hat, ne, diese zögernde Haltung irgendwie da irgendwo nicht in die Aktivität reinzukommen, sondern immer so ein passiver Ansatz zu sein und diese ständige Verunsichertheit, das ist was mir sehr oft begegnet ist, auch in der Vergangenheit, war auch an dem Punkt wieder so, ne, es steht eine Kritik im Raum, es ist unsicher, was machen wir jetzt, so klar, wir sollen es nächstes Jahr besser machen, aber wie? Und genau, das war aber auch ein Grund für mich, da nochmal zu überlegen, Moment mal, also so, wenn es hier immer weiter so läuft, kommen wir nicht weiter und daraus ist so ein bisschen diese Idee mit Leuten entstanden, diese Supportstruktur zu starten und von so einer Passivität in eine Aktivität zu kommen. Und 2020 hat der Support vom Femstreik gut funktioniert. Die Idee war schon relativ früh im Raum, dass es halt nicht nur für den 8. März ein Supportbündnis sein soll, sondern auch darüber hinaus quasi als Supportstruktur für feministische und andere Veranstaltungen auch zur Verfügung stehen soll. Und was dann natürlich durch Corona bedingt eingeschränkt so gelaufen ist, also ne, die Anzahl der Menschen, die jetzt in der Supportstruktur aktiv sind seit 2020, 8. März, ist nicht allzu groß. Es gibt eine Telegram-Gruppe, wo 100 Leute oder so drin sind und trotzdem steht das Ganze natürlich noch absolut am Anfang. Genau, ne? Auch durch Corona ist die Organisation so einer neuen Bündnisstruktur nicht leichter geworden und es gibt noch jede Menge zu tun, aber ich bin trotzdem soweit froh, dass das Ganze noch existiert und sehe da auch enorm viel Potenzial und Verantwortung, das Ganze weiterzuentwickeln.
Ich möchte jetzt eben gerade noch eine relativ heftige Kritik an bisherigen Formen der profeministischen oder kritisch-männlichen Organisierung vorgetragen. Damit müsst ihr jetzt natürlich wahrscheinlich auch erstmal umgehen. Ich habe Kim zum Beispiel gerade diese Suchbewegung, diese Zweifeln, diese Unsicherheit zur Kritik gestellt, die Kims Meinung nach eben in vielen Fällen gerade nicht zu einer konstruktiven, sinnvollen Praxis führt, sondern eher zu diesem an sich selbst interessiert sein, an diesem um sich selber kreisen, dass solche Männer dann dann zeigen. Charlie, du hast es gerade, du bist gerade schon darauf eingegangen, aber dann stelle ich die Frage an David, weil du es gerade schon so ein bisschen beantwortet hast. Ihr habt ja jetzt Supportstrukturen gegründet, also im Grunde ja genau das Gegenteil gemacht, ne? Ihr habt ja etwas sehr Praxisorientiertes gemacht. Ist das, was Kim gerade dargestellt hat, diese Suchbewegung, dieses eher Interesse an sich selber, an Männlichkeit, an der eigenen Verwicklung oder diese Schwierigkeit dafür, ein echtes Interesse zu entwickeln, ist das was du auch beobachtet hast, David, bei euch in der Supportstruktur? Sind das musstet ihr damit umgehen, musstet ihr das auffangen oder magst du vielleicht was dazu erzählen?
Genau, also ich glaube, dieses zu sagen, wir machen eben konkrete Supportarbeit für das Streikbündnis, hat es erstmal sehr viel einfacher gemacht. Also es war so ein klares Ziel und wir haben sogar also auch die Aufgaben ja quasi einfach bekommen. Es wurde uns gesagt, es soll plakatiert werden. Genau, wir haben beim Streikfrühstück unterstützt. Genau, und es war aber relativ klar, was wir machen sollen. Also es hat uns viele von dieser Unsicherheit natürlich erstmal abgenommen. Also es war eine klare Aufgabe und es hat sich sinnvoll angefühlt und ich genau würde sagen, auch konkret für den 8. März ist es irgendwie auch sinnvoll. Aber genau, dadurch, dass wir eben gesagt haben, wir machen das ganze Jahr über und wir wollen uns eben auch inhaltlich auseinandersetzen und auch mit der eigenen Männlichkeit, also auch da sagen, ja, wir wollen da irgendwie uns damit beschäftigen, ist diese Unsicherheit auf jeden Fall, denke ich, auch oder ja, ist auch bei uns präsent und aufgekommen und dann kommt zu dieser, also dann kommen diese ganzen Fragen, so ja, was machen wir damit, wie können wir das angehen und gerade auch durch diese Texte zur Männerbewegungsgeschichte, wo diese Entwicklung aus Männergruppen werden Männerbünde und wenn sich Männer organisieren, dann ist das was Problematisches. Daraus war dann diese Unsicherheit von vornherein auch da, sobald wir uns irgendwie auch theoretisch oder inhaltlich versucht haben, da auseinanderzusetzen. War das einigermaßen eine
Antwort? Direkt nach. Ihr habt dann irgendwann, hast du gerade gesagt, angefangen, euch in Männlichkeit auseinanderzusetzen. Warum habt ihr das gemacht? Gab es so einen Stein des Anstoßes oder einen bloß praktischen Grund oder wie seid ihr eigentlich drauf gekommen?
Also ich glaube, weil wir das so mitbekommen haben, also oder sozusagen weil es so gemacht wird, weil es sozusagen das Konzept von kritischer Männlichkeit gibt, gar nicht so viel, genau, und wir sozusagen uns damit auseinandergesetzt haben, was gibt es denn und welche Ansätze gibt es und deswegen auch das irgendwie auf der Agenda war.
Ich hatte auch noch mal ein paar Leute gefragt aus der Supportstruktur, wie das aussieht, ne, was so ihre Motivationen eigentlich sind. Und da kam auch ein bunter Strauß natürlich raus an Sachen. Ne, also sowohl eben die ehrbaren Gründe, die du genannt hast, ne, als auch natürlich andere Motivationen. Genau, und ich glaube, was Leute halt konkret motiviert, dann halt tatsächlich sich mit Männlichkeit auseinanderzusetzen, das war halt in aller Regel natürlich auch Kritik. Also Kritik, die in Beziehungen oder auch in Politgruppen halt dann aufgekommen ist. Genau, natürlich aber auch eben die Auseinandersetzung mit diesem Gerechtigkeitsempfinden an sich. Und ich glaube, kritische Männlichkeitsworkshops waren natürlich für einige auch ein Einstieg. Und das gibt es ja auch manchmal bei irgendwelchen Seminaren und Unis und so. Und gleichzeitig ist ja die Begrenztheit dieses Konzepts, die wird ja diskutiert und die wird auch bei uns diskutiert. Also eben, dass das Problem ja nicht unbedingt in bestimmter toxischer Männlichkeit liegt, sondern dass ja Männlichkeit an sich eben dieses wettbewerbshierarchische Verhältnis so in sich trägt einfach. Und ne, egal, wie kritisch jetzt die Männlichkeit ist, solange man nicht an diesen Kern geht, und das ist wahrscheinlich auch, was viele hier sagen würden, dass das den Kern der Männlichkeit an sich vielleicht auch ausmacht, solange kommt man da nicht weiter. Genau, bei uns in der Supportstruktur ist da die Auseinandersetzung auch noch am Anfang. Genau, die Frage wäre halt auch, wie schafft man es, von einer Kritik an eben Männlichkeit in vielleicht auch positive Gedanken zu kommen. Ne? Also mit positiv meine ich jetzt was anderes als sagt uns mal, wie wir uns verhalten sollen, damit alles cool ist, sondern halt tatsächlich sich zu überlegen, was sind denn Begehren, die jenseits sind von klassisch männlichen Begehren und überhaupt vorher nochmal so zu reflektieren, okay, welche meiner Begehren sind auch mit geschlechtlich sozialisiert und inwiefern.
Ja, und da, also wenn ich da noch mal so nachfragen darf, also ihr habt euch sozusagen beide so ein bisschen verbreitert oder das ist so ein bisschen wie aufgeweicht, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, von dieser relativ engen Arbeit. Und trennt ihr das? Also du hattest das so ein bisschen angedeutet, David, aber auch bei Charlie, da würde mich das interessieren, trennt ihr das so klinisch voneinander sozusagen? Also es gibt so diese Support-Aufgaben, die dann wahrscheinlich so genauso irgendwie so plakatieren oder für die Genossin irgendwie kochen und Kinderbetreuung stemmen oder irgendwie sowas. Und dann gibt es aber auch Selbsterfahrungsrunden oder ihr diskutiert Texte oder genau. Und wie hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder läuft das irgendwie so parallel und also ich frage mich halt, wie, also ist irgendwie, die Gruppen entwickeln sich irgendwie, das ist ja irgendwie erstmal okay und sind von ihrem ursprünglichen Profil so ein bisschen weg, aber wie ist das jetzt noch vermittelt mit dieser Supportarbeit und vor allem auch mit den feministischen Gruppen, an die ihr ja direkt angeschlossen seid? Das würde mich interessieren. Ja.
Vielleicht in Leipzig ist es so, dass es bis jetzt vor allen Dingen die Supportarbeit gab. Es gab dann dazu ab und zu quasi auch Theoriediskussionen, die dann meistens so am Ende der Treffen mit stattgefunden haben, einzelne Veranstaltungen und auch im Vorfeld zum Beispiel von 8. März in diesem Jahr zwei Veranstaltungen, in der auch Theoriedebatten mit Genossinnen vom Filmstreikbündnis geführt wurden. Also insofern gibt es da Ansätze. Also ich glaube, trotzdem ist es noch keine strukturierte langfristige Theoriearbeit, die da irgendwie stattgefunden hat. Genau, ist aber auch die Frage, ob das der Raum dafür ist, weil unser Ansatz ist ja auch tatsächlich ein praktischer. Und meine These wäre auch, dass sich Zugang zu Theorie, und das ist auch eine Erfahrung, die andere Genossen in der Supportstruktur gesagt haben, auch der Zugang zu Theorie auch leichter fällt, eben durch die praktische Arbeit, durch das Zusammenkommen, auch durch die Kritik und die Auseinandersetzung damit. Und dass natürlich auch Leute motiviert, auch nochmal, ne, also individuell da weiter sich zu bilden und weiterzukommen. Und dann ist das andere offene Feld, was du noch genannt hast, diese persönliche und emotionale Auseinandersetzung, diese Runden. Also ich glaube, da mangelt es bei uns vor allen Dingen, glaube ich, noch an die Möglichkeit von persönlichen Treffen während Corona, so eine leichte Vertrauensbasis, die da noch fehlt. Genau. Und die gleichzeitig auch so eine Sache ist, die von Männern oft vielleicht auch als Verteidigung genutzt wird, zu sagen, hier, es ist, ne, wir müssen erstmal Vertrauen ganz doll aufbauen. Auf der anderen Seite ist aber auch was dran. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so eine Herausforderung, die man sich so stellen muss, eben weiterzukommen. Ich glaube, es gibt in Leipzig noch andere Gruppen, die so männerradikale Therapie oder in ähnlicher Form sich quasi in einer stärkeren emotionalen, persönlichen Biografiearbeit austauschen zu diesen Themen. Genau. Ich weiß nicht, ob da auch einige sowas mitmachen oder in anderen Kreisen.
Ja, willst du, oder?
Ja, würde ich auch noch kurz antworten. Also genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses sozusagen konkreter Support war irgendwie der Ausgangspunkt. Und das haben wir dann auch danach erstmal festgehalten zu sagen, auch aus diesen Texten, um uns nicht loszulösen und eben keinen Männerbund zu werden, sozusagen binden wir uns an Streikbündnis und sagen wir sozusagen, dieser konkrete praktische Support soll Bestandteil bleiben. Aber wir wollen eben darüber hinaus auch uns mit diesen Themen auseinandersetzen und inhaltlich dazu uns genau weiter bilden. Genau. Und ein Punkt hatte Charlie auch schon genannt, der mir gerade nicht einfällt. Genau. Also da waren auch viele Parallelen.
Weil du hattest eben erzählt, ihr habt bei der interventionistischen Linken ein Cis-Männer-Plenum gehabt, oder ich nehme mal an, ihr habt es prinzipiell immer noch. Warum war das denn da nicht das, was ihr jetzt macht oder wohin ihr dann aufgebrochen seid, neue Dinge zu tun? Kannst du erklären, warum das da nicht möglich war oder was ermöglicht der neue Raum, dass da schwieriger war vielleicht oder nicht möglich war?
Also ich glaube, die Schwierigkeit besteht dahin, halt tatsächlich in so eine aktive Motivation zu kommen. Ne? Also weil ich glaube, dass Cis-Männer eben sich auseinandersetzen sollten müssen mit Männlichkeit, mit den verschiedenen problematischen Verhaltensweisen, die daraus resultiert. Das ist irgendwie allen wahrscheinlich bewusst, aber ne, wie Kim das richtig gesagt hat, also es gibt da natürlich bestimmte Widerstände, ich glaube, die Motivationen sind da vielfältig, ne? Also, und ich würde vielleicht auch nicht so weit gehen zu sagen, es gibt die guten und die schlechten Motivationen, aktiv zu sein. Ich glaube, in Menschen findet sich meistens beides und vielleicht ist es auch erstmal wichtig, auch die schlechten anzuerkennen. Also ich glaube, das ist ja auch ein Weg tatsächlich, vielleicht daran weiterzukommen eben, ne? Nämlich über seinen eigenen Schatten zu springen, auch tatsächlich anzuerkennen, was eben problematisch auch ist in dem eigenen Denken. Und zwar vielleicht auch ohne das direkt erstmal zu verurteilen, weil eben so eine Härte, die Leute psychologisch persönlich gegen sich zum Beispiel wenden, führt ja oft leider nicht zur persönlichen Weiterentwicklung, sondern vielleicht auch eher zu Vermeidung oder anderen Strategien, eben sich nicht wirklich mit den Sachen auseinandersetzen zu müssen. Und also ich glaube, solche Sachen sind da Teil vom Alltag. Und bei uns bei Prisma ist sehr lange die Cis-Männer-Runde alle 2-3 Monate gewesen und hatte auch insofern die Probleme, die Kim so ein bisschen genannt hat. Also das ist einfach unstetig war, man wusste nicht so richtig, was macht man, es bewegt sich hin und her und jetzt sind wir zum Glück an einem Punkt, gerade letzten Monat den Beschluss gehabt, das kontinuierlicher zu machen, also quasi, dass jeden Monat da Treffen sind, dass eine strukturierte Auseinandersetzung ist, dass klare Ziele gefasst werden, was genau organisiert und gemacht werden soll, wie die Auseinandersetzung läuft und dann genau, ne, ich glaube, umstrittene Punkte, die da auch immer noch offen sind, ist zum Beispiel auch, wie weit das Ganze so eine persönliche, emotionale Ebene hat, weil, genau, das ist, glaube ich, auch immer Gegenstand der Verhandlung, wie schafft man es in einer Gruppe, die groß ist, wo alle sich nicht gut kennen, eine Basis herzustellen, in der es halt sich sinnvoll und gut anfühlt, auch eigene emotionale Sachen zu teilen. Es ist ja für Männer oft auch schwierig, sich verletzlich zu machen, gegenüber anderen Männern vor allen Dingen. Und gleichzeitig finde ich das halt super zentral, also weil es halt darum gehen muss, auch eine Fürsorge zu lernen für andere Männer und auch für sich selbst, glaube ich. Also natürlich würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, Männer haben jetzt an sich kein Problem mit zu wenig Selbstbewusstsein, aber dieses Selbstbewusstsein ist halt ganz oft eben an so einer Art Selbstwertgefühl und eben ein Selbstwertgefühl, das sich aus so männlichen Denken, Verhaltensweisen so herauskristallisiert. Also immer, wenn Leute dann besonders stark, erfolgreich oder irgendwas sind, fühlen sie sich gut und eben, wenn sie sich schlecht fühlen, dann sind sie komplett überfordert, weil dann eben genau diese Strategie halt fehlt. Und was aber da ansetzen muss, ist, glaube ich, eben ein Fürsorgedenken. Und da müssen Leute für sich selber schaffen, sowas zu entwickeln auch. Und aber auch kollektiv ist es, glaube ich, total zentral einfach, weil was ansonsten natürlich passiert ist, dass klassisch eben Flinter, also Frauen und Queers irgendwie dann in die Situation geraten, irgendwie emotionale Struggles von Männern mit zu bearbeiten. Und ich glaube, da irgendwie weiterzukommen, ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt in so einer Männerorganisierung.
Ja, also wenn ich direkt darauf reagieren darf, ich glaube, das ist mir zu, was du jetzt gesagt hast, ist mir, glaube ich, noch ein bisschen zu unkonkret und zumindest, wenn ich so an die Kontexte denke, zumindest an die Kontexte, die ich kenne, ich bleibe mal dabei, weil bei dir kenne ich das ja nur teilweise so ein bisschen, ist mir das, glaube ich, dann zumindest so allgemein, ist mir das viel zu verständnisvoll, glaube ich. Also weil also na klar geht es irgendwie nicht darum, irgendwie Leute direkt total fertig zu machen oder mit Schuldgefühlen irgendwie zu übergießen oder so, da würde ich ja auch total zustimmen und gerade deshalb ist es ja auch wichtig, irgendwie Typen auch darauf zu befragen, was wollen sie eigentlich darin, aber genauso, also genau finde ich, das ist die Frage, was will man da als Typen und was will man da auch als Typ von anderen Typen? Und da muss es doch irgendwie Frust geben und Konfrontation und Enttäuschung irgendwie auch von den eigenen Genossen, wenn man sich irgendwie die Zustände ansieht, die ja meistens in den meisten linken Gruppen irgendwie herrschen. Und wenn dann irgendwie das Cis-Männer-Plenum zusammensitzt und irgendwie sagt, naja, irgendwie so richtig wissen wir auch nicht, oder Leute irgendwie sagen so, ach naja, das, über was ich eigentlich hauptsächlich reden will, ist irgendwie dass Leute zu mir früher auch gemein waren, weil ich nicht cool genug war. Und das ist eigentlich so das Einzige, was mich interessiert irgendwie. Und dass es sexuelle Übergriffe auch von Genossen von mir gibt zum Beispiel. Oder die Genossinnen sagen irgendwie in den Diskussionen, guckt ihnen keiner in die Augen oder so. Interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also da muss es, also weißt du, so ein bisschen, was, wo ich herkomme, so irgendwie, da muss es doch irgendwie so Streit und auch Konfrontation geben. Und da, ich frage mich halt immer, wo ist da eine tatsächliche strategische Überlegung? Also in meiner Erfahrung nach sind diese Überlegungen ganz oft Pseudo-Überlegungen. Also dass das so niedrigschwellig ist irgendwie und dass man Leute erstmal mit ihren ganz verschiedenen Ideen und Motivationen abholt, weil in der Regel passiert daraus ja nichts Konkretes. Also ich habe immer wieder nur Vernetzungsversuche zum Beispiel mitgekriegt, die Männer dazu genutzt haben, um sich gegenseitig zu bestätigen, dass sie irgendwas machen wollen zum Beispiel. Und dann ist eben gerade nicht nachgefragt worden, sind das überhaupt gute Gründe, warum ihr das macht? Oder wenn ihr das machen wollt, dann muss jetzt aber auch was kommen oder so. Und deswegen würde ich das halt immer sehr stark in Frage stellen oder genau, wenn, dann lass es uns möglichst konkret machen. Also wo ist es, glaube ich, ne, also lass uns so darüber reden, wo ist es sehr konkret wichtig, irgendwie Leute auch erstmal mit diffusen Sachen ernst zu nehmen und auch nicht sofort in die Pfanne zu hauen oder so. Aber wo müssen einfach Sachen zugespitzt werden und wo ist Konfrontation auch einfach angebracht? Ja, danke.
Ich bin voll dankbar, dass du das Spannungsfeld aufmachst. Ich dachte eigentlich, dass ich das quasi von der anderen Seite dann aufmache. Nein, also ich glaube, eben diese Konfrontation und die Auseinandersetzung mit der Kritik ist total grundlegend. Also ohne die geht's nicht, ne? Weil diese Tendenz, die du sagst, dass sich dann auf die Schulter geklopft wird, irgendwie gesagt wird, ne, es ist alles, ist ja auch alles schwer und so weiter und so fort und auch so eine Selbstzufriedenheit, wenn man dann mal irgendwie, ne, auf seine emotionalen Bedürfnisse geteilt hat und irgendwie da so ein bisschen aus ganz klassischer Rolle mal sich rausbewegt hat und sich dann dabei Fall zu klatschen, das reicht natürlich nicht, ne? Aber das sind trotzdem auch Tendenzen, die es gibt. Ich glaube, und das ist so die Herausforderung auch, und da würde ich sagen, hast du recht, es braucht halt eben da ein strategisches Vorgehen und das fehlt halt. Also es, ne, strategische Vorgehen sind ja generell ein schwieriges Unterfangen und ich glaube, eben bei so einer Männerorganisation fällt es da vielen ganz besonders schwer, irgendwie strategisch zu überlegen, wie kommt man da weiter. Da kennst du vielleicht mehr Gründe als ich, aber das Problem ist mir auf jeden Fall bekannt und ich glaube aber, dass so eine Entwicklung, wie kann man da irgendwie strategisch sein, die erfordert halt also, glaube ich, so ein bisschen eine Zeitkapazität, sich da auseinanderzusetzen und dann braucht es vielleicht auch so eine Zweischneidigkeit, ne? Also ich meine halt eine Atmosphäre, in der gleichzeitig eben die Kritik kommt und die Kritik ist ja eben nicht zu vermeiden, die Kritik ist auch eindeutig, ne? Also sich da irgendwie moralisch irgendwie rausziehen zu wollen oder nicht mit gemeint sein zu wollen, ich glaube, da muss man relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo man sagt, so nee, also ja, man ist mit gemeint und wenn ja alle Männer angesprochen sind, dann halt auch du und deswegen ist es da Verantwortung, sich Gedanken zu machen, wie kommt man da weiter und gleichzeitig halt diese kritische Auseinandersetzung halt in einer Art und Weise zu gestalten, die innere Widerstände ausspielt, ne? Die es halt quasi schafft, eben, dass Leute nicht in dieser Verteidigungshaltung fahren, die es schafft, dass Leute nicht sagen, ich fühle mich hier einfach zu unsicher und die Gruppe und ich kann mich hier nicht öffnen. Also es braucht quasi so eine Gleichzeitigkeit, die man da herstellen muss. Und also wie das konkret geht, ist, glaube ich, total leider abhängig von, wie setzt sich die Gruppe zusammen, wie ist da die Gruppendynamik. Aber das ist die Aufgabe, das zu entwickeln in den Gruppen, in denen man sich befindet.
Genau, also ich glaube, bei uns in der Gruppe kann ich jetzt nicht so eine, also einmal nicht so ein irgendwie auf die Schulter klopfen und also das, was angesprochen wurde, und auch nicht so eine totale Unsicherheit eigentlich keine Motivation, eine Strategie zu finden, sondern eigentlich würde ich sagen, gibt es die Menschen, die irgendwie motiviert dabei sind, haben diese Motivation, so eine Strategie zu finden und da was zu entwickeln. Ich würde nur vielleicht auch nochmal an den Punkt anknüpfen, den Charlie auch gerade schon genannt hat, dass es dann an den Kapazitäten oder auch an der Priorität so ein bisschen vielleicht noch scheitert. Also die es ist irgendwie immer noch, glaube ich, so eine, in der Reflexion, so ein eher so ein Add-on. Also ich bin auch noch in der Supportgruppe, was ja auch vielleicht genau auch legitim ist, wenn ich sozusagen woanders organisiert bin, aber dadurch verschafft es dem irgendwie nochmal so einen Nachrang. Also wenn ich es schaffe, gehe ich auch noch zum Supportgruppenplenum. Und ich glaube, für eine kohärente Strategie und wirklich, da bräuchte es diesen Nachdruck und die Priorität. Und es bräuchte genau auch mehr Menschen vielleicht. Genau, also grundsätzlich Probleme, die es natürlich überall gibt, aber vielleicht bei dem Thema auch nochmal so, weil es vielleicht eher noch so ein, ja, als Add-on wahrgenommen wird, als zusätzlich und nicht als Kern, der irgendwie auf jeden Fall mitlaufen muss und für den wir eine Strategie entwickeln müssen, weil sonst das andere irgendwie ja für manche Menschen einfach gar nicht möglich ist, weil wir sie aus unseren Strukturen ausschließen oder genau, viele weitere Konsequenzen.
Ja, diese Priorität, also diese Unbedingtheit herstellen, glaube ich, in diesen Kontexten, das wäre dann nochmal eine ganz große zu beantwortende Frage. Charlie hat weiter nochmal aufgezeigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Danke.
Genau, ich wollte nur nochmal so aus meiner Erfahrung irgendwie auch nochmal sagen, dass ich das halt als ganz extreme Tendenz immer wahrnehme, dass halt so profeministische Organisierung oder so diese kritischen Männlichkeitsrunden, dass das halt eigentlich immer auf diesem Nice-to-have-Status irgendwie so bleibt und das ist eben auch oft, also das klingt ja so, als ob ihr die jetzt in Bremen viel diese Meta-Auseinandersetzungen habt, auch darüber, wie könnte Praxis überhaupt auch aussehen oder so, was ich auf jeden Fall sinnvolle Fragen irgendwie finde, aber meine Erfahrung ist dann eben, dass oft sind das Zusammenhänge, die so von engagierteren Männern genutzt werden, die ja meistens sozusagen, wenn man sich jetzt mal so die linke Gesamtscheiße ansieht, auch ja möglich manchmal auch nicht unbedingt die sind, die man mal am ehesten in Zusammenhänge schicken müsste, wo man sich mit Feminismus irgendwie auseinandersetzt. Und die nutzen das dann so als Reflexionsorte. Und das ist natürlich irgendwie auch schön, so ein bisschen reflektieren zu können. Aber erstens würde ich sagen, reflektieren die dann halt auch oft auch irgendwie über die Sachen, die ihnen halt so genehm sind irgendwie. Und da komme ich so auf diesen Punkt zurück, wo kommen da die Prioritäten her und an was messen die sich irgendwie. Und meine Erfahrung ist dann halt auch immer wieder, was ich dann besonders spezifisch finde, wenn das zum Beispiel Leute sind, die noch woanders organisiert sind irgendwie, die erzählen dann zum Beispiel irgendwie von dem Elend, was in ihrer Gruppe herrscht oder so in diesen Kontexten, aber es kommt so nie zu dieser, wie geht man eigentlich auch mal gegenseitig dagegen vor oder warum gibt es nie profeministische Gruppen, wo nicht nur die Willigen oder profeministische Zusammenhänge, wo nicht nur die Willigen und Interessierten zusammenkommen, um über das zu reden, was sie halt so interessiert, sondern wo gehen die Zirkel zum Beispiel nochmal auf andere Männer zu oder auf die anderen Männer in der Organisation und sagt so, hey, das und das läuft einfach richtig scheiße irgendwie und wir müssen uns das anschauen und du musst dir das vielleicht auch anschauen, also vielleicht auch relativ konkret irgendwie, weil, keine Ahnung, ne, in Diskussionen fällt zum Beispiel irgendwie auf, du dominierst immer irgendwie so die Genossinnen oder so und wir übernehmen da jetzt kollektiv Verantwortung dafür und ich glaube, das sind halt immer die Punkte, da kommt man einfach nicht weiter mit einladen oder schmackhaft machen oder so. Das wird einfach nie funktionieren, weil Typen auch einfach ein Interesse haben, an diese Punkte nicht zu kommen. Genau. Und deswegen habe ich mich auch nochmal weitergehender gefragt, jetzt auch zum Beispiel bei dir, Charlie, müssen wir vielleicht auch nicht jetzt besprechen, aber wie sieht das dann zum Beispiel konkret aus? Ne? Also ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie die Kritik dann schneller so wegstecken oder so, das darf auf jeden Fall nicht passieren. Allgemein stimme ich dir dazu. Was passiert zum Beispiel bei euch im Cis-Männer-Plenum, wenn klar wird, das passiert die ganze Zeit zum Beispiel? Gibt es dann Streit oder wie klärt ihr das oder so? Ne? Das finde ich dann eigentlich auch die spannenden, sich anschließenden Fragen.
Ich werde darauf antworten.
Antworten, ja.
Sorry, ich bin gerade mehrmals auf das Eigen gekommen. Möchtest du direkt auf Kim antworten?
Kann ich mir vorstellen.
Ja, bitte.
Also vielleicht ist es auch nochmal sinnvoll, so diese unterschiedlichen Ebenen nochmal auseinanderzuhalten. Also ich glaube, einmal haben wir ja diese Supportstruktur, die, glaube ich, Anstoß geben kann für viele Auseinandersetzungen, die wir aufgemacht haben. Und dann würde ich dir voll zustimmen, dass es eben höhere Verbindlichkeit braucht, ne, als so eine Supportstruktur, wo halt besonders wahrscheinlich, ne, potenziell natürlich eben genau die, die sowieso irgendwie an das Thema schon besonders interessieren, hinkommen. Und eben diese Verbindlichkeit, würde ich sagen, sollte sich überall an den Orten der primären politischen Organisation halt befinden und möglichst halt auch, dass Leute nicht daran vorbeikommen können. Ne? Also zentral ist ja, glaube ich, in Gruppen, dass man es halt schafft. Also es sind linke Gruppen, ne? Es gibt da keine außerordentlichen Sanktionsmechanismen in aller Regel. Gleichzeitig muss man es halt irgendwie schaffen, quasi auch vor allen Dingen soziale Sanktionsmechanismen da zu so installieren, also dass man es halt tatsächlich schafft, einerseits halt schon auch einen gewissen Druck zu haben, dass Leute auch auf jeden Fall da das Gefühl haben, okay, ne, das ist jetzt kein Add-on, sondern das ist ja meine primäre Verpflichtung, da dabei zu sein und diesen Prozess zu machen. Und dann braucht es natürlich, reicht es aber nicht, ne? Also weil ihr wisst ja alle, wenn man halt zu Sachen verpflichtet wird, dann heißt es nicht unbedingt, dass automatisch dann eine Motivation entsteht, die irgendwie förderlich ist. Also ich glaube, das schadet nicht und es ist auch sinnvoll. Und auf der anderen Seite muss man es auch schaffen, eine Gruppendynamik zu entwickeln, die halt es schafft, eben Verantwortung positiv zu sehen. Eben halt eben nicht als Ding von, ich bin jetzt irgendwie gezwungen und versuche mich hier irgendwie so durchzumogeln, sondern als, das ist eine positive, also das ist eine Verantwortung, der ich mich annehme aus der geschlechtlichen, gesellschaftlichen Position, in der ich mich befinde. Und das ist auch nichts, wo ich irgendwie allein und lost bin, sondern mit meinen Genossen haben wir hier diese Verantwortung und uns eben auch genau der konkreten Kritik zu stellen. Ne? Also das ist bei uns in dem Plenum zum Beispiel, das sieht, also ne, der natürlich unumstrittene zentrale Punkt, ne? Also der erste, also ne, die erste Aufgabe dieses Plenums ist, eben Probleme mit Männlichkeit und männlichen Verhaltensweisen zu bearbeiten, die in der Gruppe passieren. Also das ist da die erste Linie auf jeden Fall. Und genau, da sind natürlich eben, da geht es um Repro-Arbeit, da geht es dann um Redeverhalten, um auch Umgang außerhalb vom Plenum natürlich, genau, ne, genau, also mit Täterarbeit oder auch Awareness, das sind alles Themen, die da am Start sind. Also Täterarbeit jetzt nicht schwieriges Feld, aber in anderem Kontext schon. Also bei uns in der EL gibt es zum Beispiel auch einen Leitfaden zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Also das ist was, wo wir uns auch schon in der Cis-Männer-Runde regelmäßig auseinandergesetzt haben. Worum geht's da? Wie funktioniert das? Also das heißt bei uns konkret, dass es, wenn ein Fall von sexualisierter Gewalt passiert in der Organisation, heißt es, es gibt eine Struktur, die ist ansprechbar, lokal und überregional, und dann wird ein Prozess in Gang gebracht, wo sich eine Unterstützungsgruppe für die betroffene Person bildet, die dann viel Kommunikationsaufgaben übernimmt, und dann bilden sich zum Beispiel noch eine Erstkontaktgruppe für den Täter und gegebenenfalls auch mal mit so eine Tätergruppe aus dem Umfeld. Das ist dann so eine Prozessfrage einfach. Genau, und wie der funktioniert, ist quasi Gegenstand der, wo permanent Auseinandersetzung ist, und auch was da die Konzepte sind, also von genau.
Wir nochmal vielleicht ein bisschen zwischen euch vermitteln oder nochmal zuspitzen. Und zwar, Charlie, du hattest eben davon gesprochen, dass es in solchen Runden wichtig ist, sich öffnen zu können. Und ne, ich glaube, ich will das auch nicht komplett, ich will das auch nicht verneinen oder so. Aber ich glaube, um sich für etwas zu öffnen, dass ich es dann da ansprechen kann, muss mir dieses Etwas ja schon vorher bewusst sein. Und ich glaube, das, worauf Kim hinaus will, ist, dass das daran ja vielleicht schon mangelt. Also an diesem, also Erfahrungen sind da, werden gemacht. Es gibt natürlich auch irgendwie Gefühle, die vorhanden sind, mit denen in solche Prozesse eingetreten werden, aber die müssen natürlich bewusst sein, um mich dann öffnen zu können und sie dann ansprechen zu können. Und das scheint mir so ein bisschen das Problem zu sein. Und da denke ich spontan daran, naja, außerhalb dieser konkreten Beziehungsarbeit unter Männern gibt es ja noch Dinge, die man lesen kann, Theoriearbeit, die dazu wichtig ist, die mir darin eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Vielleicht ist aber keine richtige Frage, sondern eher so eine Anmerkung. Wenn ihr David möchte?
Ja, da würde ich also bisher eine sehr positive Bilanz sozusagen für die Supportgruppe schon mal ziehen, weil das eben diese wöchentliche Pläne oder zweiwöchentliche Pläne eben zu dieser Auseinandersetzung zu lesen von vielen guten Texten geführt hat und das erstmal angestoßen hat. Und ich glaube, dann ist die Frage sozusagen, ob es da weitergeht. Also an dem Punkt sind wir, glaube ich, jetzt vielleicht oder sozusagen kommen wir langsam, dass wir eben also natürlich noch viel weiterlesen können, aber sozusagen es nicht nur auf dieser Auseinandersetzungsebene bleiben kann und uns wir diese Strategie, wozu ja auch diese Veranstaltung dienen soll, so ein bisschen erarbeiten. Aber diese Auseinandersetzung, für die fand ich diese Supportgruppe bisher sehr bereichernd. Also andere Menschen, die mich auf Texte hingewiesen haben und dieses Thema für mich präsent gemacht haben. Also ich glaube, das war auch so ein Punkt, dass auch bei anderen Menschen eben auch, wenn es sozusagen ein zusätzliches Thema ist, auf einmal ist es wirklich präsent, spätestens alle zwei Wochen beim Plenum, aber natürlich darüber hinaus irgendwie durch die Vorbereitung und die Texte, die man dadurch liest und so weiter. Also die Präsenz ist auf jeden Fall deutlich gestiegen und allein deswegen finde ich diese Auseinandersetzung schon mal sehr produktiv.
Johnny, möchtest du nochmal antworten?
Ja. Was so ein bisschen auch da drin steckt, ist, glaube ich, dass wir ja quasi diese Arbeit machen, gibt es ja also einmal natürlich diese kollektive politische Ebene, die das der erste sinnvollste Einstieg ist und gleichzeitig kommen wir ja, wenn es ne, um genauso Fragen geht von wie nehme ich mich denn eigentlich selbst wahr und eben ne, die Realität, in der ich mich da bewege, kommt es ja dann auch oft so an Fragen so einer persönlichen Entwicklung. Und ich glaube schon, dass auch so eine kollektive Auseinandersetzung im Plenum auch so eine persönliche Entwicklung anstoßen muss. Also ich glaube, was eine Erfahrung bei mir war oder was ich so, auch in meiner, wenn ich so in Awareness-Teams oder so gearbeitet habe, also dass es häufig so auch oft so war, dass Täter ihre Tat nicht gecheckt haben, ganz oft. Also natürlich irgendwie schon, aber auf so eine ganz seltsame Art einfach gedacht haben, alles ist richtig und gut gelaufen. So, also quasi, dass so eine Wahrnehmung so voreingestellt ist, dass der eigene Anspruch auf Dinge, Menschen, Situationen quasi so krass da ist, dass da teilweise quasi so eine Wahrnehmung aussetzt. So, und ne, diese innere, immer quasi so eine innere Disposition von Männern, immer das Subjekt zu sein und immer die handelnde Person und quasi in dieser Handlung auch nicht irgendwie aufgehalten oder sich selbst da in Frage zu stellen. Also das ist teilweise bei Leuten halt so krass verankert, dass dieser Prozess, ne, auch zu erkennen, wo sind überhaupt Grenzüberschreitungen passiert, ne, für einige da auf jeden Fall ne, in der persönlichen Entwicklung so wichtig sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit das kommt und es führt auch zu weit für so eine politische Veranstaltung wahrscheinlich, aber trotzdem muss man, glaube ich, solche Sachen auch mitdenken, ne? Also dass es halt nicht nur darum geht, irgendwie immer den guten Willen zu haben und irgendwie ne, mit einer guten Motivation Sachen machen zu wollen, sondern dass auch da tiefere Ebenen man sich selbst fragen muss auch, mit denen muss ich mich auch auseinandersetzen und zwar sich selbst das zu fragen, ohne wieder in diese zaudernde, oh mein Gott, ich bin ein Mann, was schlummert alles Böses in mir, Haltung der Überforderung zu rutschen, sondern das auch anzunehmen.
Okay, als nächstes.
Ja, danke. Ja, da würde ich auf jeden Fall gerne drauf reagieren. Und ich glaube, mit zwei Gedanken. Also, genau, einerseits würde ich dir voll recht geben. Also, es geht da auch um persönliche Entwicklungen, aber ich glaube, das ist halt total zweischneidig, beziehungsweise das sollte einem gerade bei dem Thema viel mehr Sorgen machen, dass das so ist. Also, weil irgendwie, let's face it, also viel in der radikalen Linken ist auch erstmal eine männlich dominierte Subkultur, wo halt gerade irgendwie Männer so ihre pubertären Identitätsdramen irgendwie durchleben. Und da ist halt auch die Auseinandersetzung mit Feminismus und mit Politik gehört irgendwie so dazu. Und deswegen werden halt politische und praktische Fragen eben so schnell auch überschattet von diesen Identitätsfragen. Und deswegen gerät, glaube ich, gerade auch so Pro-Feminismus oder gerade halt so das, was unter diesem kritische Männlichkeit-Label läuft, so oft auch zu so Lebensberatungskram. Wenn das eben nicht angeschlossen ist, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, wenn Selbstveränderung finde ich, darf nie politischer Selbstzweck sein, sondern muss ein Effekt sein von politischen Auseinandersetzungen irgendwie, die man macht, die man in der Praxis macht, die man irgendwie mit den eigenen Genossinnen und Genossen macht. Und der zweite Punkt, den du ja aufgemacht hast, ist dafür so ein bisschen so ein Verständnis zu haben, im Sinne von, es gibt bestimmte Sachen, da kann man irgendwie, ich spitze das jetzt mal so ein bisschen zu, da kann man es den Männern nicht so übel nehmen oder da muss man irgendwie auch berücksichtigen, vielleicht sind die noch nicht so weit oder so, das wirklich gecheckt zu haben oder bestimmte Sachen, ich interpretiere es mal freundlicher, sorry, das war vielleicht ein bisschen jetzt zu polemisch, aber ich interpretiere es mal freundlicher, so im Sinne von, es gibt da auch einfach tiefer liegende Strukturen, gerade beim Thema sexuelle Gewalt und Täterschaft, da kommt man nicht hin, wenn man einfach mal drüber diskutiert und dann sagt man halt, ja, stimmt, richtig, sehe ich auch so und dann ist irgendwie die Sache fertig, sondern da gibt es total tiefgehende Strukturen, an die man irgendwie ran muss und das geht nicht von heute auf morgen oder so. Da würde ich dir total zustimmen, aber bei dem, was du jetzt gesagt hast oder was ich halt oft erlebe, ist, dass das leider auf eine Art und Weise umgesetzt wird oder interpretiert wird, wo dann eigentlich total krass viel Täterschutz wieder rauskommt und wo irgendwie dann für die Männer rationalisiert wird, irgendwie, ach, eigentlich brauchen die einfach nur ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und so und dann würden die das irgendwann mal hinbekommen irgendwie. Und wenn es ganz schlimm läuft, ist es am Ende eigentlich wieder die Schuld und die Verantwortung von Feministinnen irgendwie, dass sie das den armen Männern nicht genug gegeben haben. Das hast du jetzt alles nicht gesagt, ne? Ich spitze das mal als Position irgendwie nochmal zu. So. Und ich finde, eine kontroverse Frage, die man sich auch einfach stellen muss als politische Struktur, ist, mit welchem Verhalten fallen Leute halt auf die Fresse? Wo sagt man halt, das geht nicht, das geht bei uns nicht und wir gehen in die Auseinandersetzung? Und wo muss man auch einfach eine Grenze ziehen, wenn man merkt, Männer sind entweder nicht bereit oder wirklich einfach emotional, psychisch nicht in der Lage, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen irgendwie? Was ist die Konsequenz daraus? Und die Konsequenz kann halt nicht sein, dass irgendwie alle Politgruppen halbe Therapiezentren irgendwie für kaputte Männer irgendwie werden, sondern ich finde, man muss in eine emotionale Auseinandersetzung gehen, man muss aber auch immer gucken, was sind sozusagen die Kapazitäten und wenn, vor allem dann, wenn Leute keinen Willen zeigen, irgendwie Männlichkeit dazu verstehen und ihre Männlichkeit dazu verstehen, wo sie zum Problem wird, die kann man auch rausschmeißen irgendwie. Und also, oder da kann es, glaube ich, nicht irgendwie der Anspruch von der politischen Linken sein, die Leute noch auf ihrem persönlichen Weg so lange zu begleiten, bis sie das irgendwie können, sozusagen. Und wie gesagt, das heißt überhaupt nicht, dass man irgendwie so Gesinnungstests macht und wer die nicht besteht, wird sofort rausgeschmissen oder so. Das meine ich überhaupt nicht. So, ne? Aber ich glaube, da passiert, zumindest meiner Erfahrung nach, passiert da so viel so Rationalisierung und so entschuldigendes Verhalten irgendwie für Männer und bestimmt, also ich würde es, glaube ich, darauf verdichten, ich finde es vollkommen richtig und okay, wenn politische Strukturen Ansprüche haben, die Männer einfach erfüllen müssen irgendwie. Und wenn sie an denen scheitern, dann, weil man halt weiß, Männer bringen viel Scheiß mit, dann sollte es Strukturen geben, die sich auch damit irgendwie auseinandersetzen. Aber auch die haben halt nur so und so viel Kapazitäten und auch die müssen auf Männer treffen, die auch bereit sind, sich überhaupt in diese Auseinandersetzung zu begeben. Und ich finde es eine legitime Position, halt zu sagen, wenn die das nicht können, wenn die das nicht wollen, auf jeden Fall, aber stellenweise auch, wenn die das nicht können, dann können politische Strukturen auch auf die verzichten irgendwie. Also gerade beim Thema sexuelle Gewalt, manchmal ist ein Ausschluss eine vollkommen legitime und die einzig vernünftige Konsequenz, zum Beispiel. Ja? Ohne dass es das jetzt immer sein muss. Ja, so viel dazu.
Eine möchte ich darauf antworten.
Also ich glaube, beim Thema sexuelle Gewalt ist die Grenze da sehr schnell erreicht für so einen Ausschluss. Genau, und ich glaube, bei allen anderen Formen von so problematischem männlichen Verhalten, also Ich persönlich würde dir zustimmen, also dass halt auch da ein Ausschluss eine Option sein muss. Und gleichzeitig muss man schon auch mitdenken, dass ein Ausschluss nicht automatisch dazu führt, dass eben kein Täterschutz stattfindet, ne? Sondern dass es halt auch durchaus, weil Gruppen existieren ja natürlich nicht erst seit heute und haben da schon Mechanismen entwickelt. Und wenn dann da solche Ausschlussdiskussionen starten, dann führt es auch leider traditionell auch zu Lagerbildung. Und insofern kann da auch so ein Täterschutz befördert werden. Ich glaube, man muss im Konkreten einfach schauen, wie sieht denn die Situation aus mit den Männern, die man da hat. Und da hast du vollkommen recht, es kann keine Gruppe zur Therapiegruppe werden. Also und da reicht einfach die Kapazität nicht. Insofern begrüße ich zum Beispiel auch so Gruppen wie die Männerradikale Therapie, die eben so eine Funktion erfüllen, ne? Ohne dass man jetzt sagt, okay, darin erschöpft sich jetzt die profeministische Praxis in keinem Fall, sondern das ist ein Instrument vielleicht einer persönlichen Weiterentwicklung, wo es cool ist, dass Leute sich da Werkzeuge suchen und gleichzeitig ist in Politgruppen da nicht unbedingt der Ort, um da alles aufzufangen, sondern eben genau vielleicht um Anstöße zu geben, die und eben auch keine persönliche Entwicklung als Selbstzweck, sondern eben aus der politisch praktischen Auseinandersetzung heraus halt Anstöße mitzunehmen für sich selbst und vielleicht auch in anderen Gruppen, in denen das, in denen man das bearbeiten kann, auf eine coolere Art und Weise. Genau. Ich denke, da sehen wir beieinander.
Du sagtest gerade männerradikale Therapie. Was haltet ihr vielleicht als Frage in die Runde gestellt, einfach von klassischer Psychotherapie? Ich meine, ihm ist das Beispiel gesagt worden, Männer bringen ihre Beschädigungen in Gruppen mit und dann hin und her und Flintpersonen bringen ja auch ihre Beschädigungen in Gruppen mit. Und der Umkehr, das Problem ist halt, wenn Flintpersonen mit ihren Beschädigungen anderen auf den Sack gehen, führt das halt relativ schnell dazu, dass sie sich als Gruppen irgendwann im Nachgang von Konflikten eben zurückziehen. Und ich weiß das aus vielen Kontexten, dass es dazu führt, dass die Leute sich halt tatsächlich individuell mit genau diesen Problemen, mit denen sie auf die Fresse gefallen sind oder andere Leute auf die Fresse gelegt haben, sich in Psychotherapien irgendwie Hilfe und Auseinandersetzungen suchen. Ist das was passiert? Was denkt ihr zu dem Thema? Also ich meine, man kann ja auch, man kann sich ja auch diese Fragen in einer Psychotherapie stellen.
Ja, also vielleicht ganz kurz, also ich finde, das gehört auf jeden Fall zu Forderungen, die man auch an Männer stellen kann, gerade halt in so Aufarbeitungen von Täterschaft. Und also das, ja genau, dass man das halt als Forderung stellt, wenn man irgendwie merkt, alleine haben die also die kriegen das emotional einfach gar nicht hin, sich zum Beispiel mit ihrem übergriffigen Verhalten auseinanderzusetzen, und deswegen sollen sie sich dann halt zum Beispiel irgendwie darum bemühen. Das kann natürlich keine flächendeckende Lösung sozusagen sein, und oder das ist schon gar nicht irgendwie was man jetzt sozusagen allgemein verlangen könnte sozusagen. Also bei uns dürfen nur Leute mitmachen, die irgendwie Psychotherapie gemacht haben, schon alleine halt dahingehend, wie so das gesamtgesellschaftliche therapeutische Verhältnis einfach in der Gesellschaft ist und wer Zugang sozusagen irgendwie dazu hat. So, aber tatsächlich würde ich sagen, ist eher ja tendenziell ein verbreitetes Phänomen, dass es halt so eine Männersozialpädagogik in der Linken ganz viel eben gibt, die so eine Mischung macht aus so total unprofessioneller Therapie irgendwie und so Hilfe, und das ist dann aber ganz schnell halt so sehr, sehr, sehr unpolitisch irgendwie. Und ich glaube, in der Linken kann es Therapie als Forderung geben, zum Beispiel an Täter irgendwie. Aber genau, ich halte nicht so viel davon, so diese therapeutischen Prozesse so halb gar irgendwie übernehmen zu wollen oder so. Was überhaupt nicht heißt, dass es eben halt diese emotionalen Auseinandersetzungen auch gibt oder so empathische Auseinandersetzungen, oder dass Auseinandersetzungen mit Männlichkeit nicht auch bedeutet, irgendwie auf Erfahrungen einzugehen oder so Abwehrscheiß irgendwie durchzuarbeiten oder so. Aber ja, genau. Also irgendwie der Fokus liegt mir in der Regel viel zu sehr darauf, die ja sozusagen die gefallenen Männer zu retten oder so. weil meistens meine Erfahrung persönliche zumindest ist dann, wenn man dann zum Beispiel Forderungen stellt, ja, dann mach auch wirklich Therapie und kümmere dich wirklich darum, dann passiert auch meistens nichts. Also da ist dann wieder eigentlich die Grenze erreicht, ziemlich schnell.
Ali hat sich wieder gemeldet.
Also ich glaube, Psychotherapie ist super sinnvoll für viele Menschen generell und ich glaube, es ist aber auch nicht unbedingt, also was man sagt, es ist jetzt quasi das eine oder man macht so eine männerkeile Therapie oder man findet was ganz anderes, sondern ich glaube, das sind Dinge, die sich auch ergänzen, ne? Also, weil Psychotherapie ist ja in aller Regel oder die meisten Therapeutinnen haben ja eben auch eben keinen genderspezifischen Fokus oder kritisieren da Männlichkeitsprobleme. Also, ne, wenn man da solche Struggles mit bearbeiten will, dann muss man das, glaube ich, auch schon sehr aktiv reinbringen bei den meisten. Und ansonsten wird da vielleicht auch gar nicht so groß drauf eingegangen unbedingt. Also es ist, Therapie, glaube ich, ist in jeder Form und zwar primär eben, also findet ja vor allen Dingen zwischen den Therapiesitzungen statt, ne? Also das ist ja das Zentrale. Und insofern würde ich auch sagen, kann eben auch so eine männerradikale Therapie, ne, eben gar nicht unbedingt nur halbgar sein, sondern kann auch tatsächlich Leuten in einer persönlichen, also einer Weiterentwicklung helfen. Und genau, und ich glaube, natürlich ist es ein Format, was irgendwie begrenzt ist und man schickt jetzt auch nicht alle Männer in irgendwie so Psychotherapie und dann ist alles gut, ne? Also du hast vollkommen recht, wenn du sagst, die Probleme sind politische Probleme, sind kollektiv politische Probleme und müssen auf so einer Ebene angegangen werden und lassen sich nicht irgendwie psychologisieren und irgendwie da auslagern.
Auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir hatten vor, diese Runde eine Stunde lang gehen zu lassen. Eine letzte Frage, auch in die Runde an alle. Warum ist es so schwer, diese heißen Eisen von Täterschaft, Angst vor Täterschaft, den Gefühlen zu vergangener Täterschaft? Täterschaft ist ja schnell so ein riesiges Wort, ne? Dann denkt man direkt an eine Vergewaltigung. Das ist ja vielleicht Teil des Problems, weil ich glaube, solche männlichen Biografien, männliche, cis-männliche, heterosexuelle Biografien ziehen sich ja durch viele, viele Handlungen durch, die diese Objektivität, die Selbstbestimmung von Mädchen, von Frauen später eingrenzen, aus Gründen von der Mischung aus Sexualität und irgendwie Macht. Ne? Warum ist es so schwer, in diesen Gruppen diese heißen Eisen anzufassen? Und was könnte man tun, was könnten wir politisch tun, dass ich dem nicht mehr so leicht entzogen werden kann? Könnten auch solche Gruppen, solche kollektiven Organisierungsprozesse Teil davon sein, dass sich dem nicht mehr entzogen werden kann? Okay.
Ja, also zum ersten Teil der Frage, ich glaube, es ist halt eben so ein heißes Eisen, weil das so mit die größte Quelle ist von dem, was ich versucht habe, als so diese vagen Schuldgefühle und so dieses vage Unbehagen zu benennen, was so umkreist wird, aber eben halt nicht angegangen wird oder selten dann halt einfach konkreter wird und was Männer halt ziemlich viel umtreibt, würde ich sagen, aber halt eben nicht bewusst, sondern und auch meistens aus den falschen Gründen irgendwie, also weil gerade beim Thema Täterschaft geht es ja auch um so eine eigene Zurichtung und so ein Erschrecken vor sich selbst. Weil Männer auf einer bestimmten Ebene wissen Männer eigentlich ziemlich genau, wie kaputt sie sind, gerade auf so einer sexuellen Ebene oder so. Und die Betroffenheit, die sie darüber verspüren, hat aber meiner Erfahrung nach viel mehr damit zu tun, dass sie betroffen davon sind, von der Unsouveränität, die da drin liegt. Auch. Und von so diesen, da können sie irgendwie, da verstehen sie sich selbst irgendwie nicht. Und da sind sie auch immer wieder total angreifbar für feministische Kritik. Und ich würde sagen, in so profeministischen Kontexten wird das oft so kollektiv melancholisch betrauert oder so, aber gerade irgendwie eben, indem es nicht konkret angegangen wird und indem es irgendwie dieses Kreisen darum gibt. Fand ich jetzt zum Beispiel bei diesen Aufarbeitungsprozessen von so den Vorfällen von Monis Rache zum Beispiel sehr, sehr klassisch, wie sich da sozusagen ja um so eine gemeinsame Melancholie und Planlosigkeit vergemeinschaftet wurde. Und wie man das ändern könnte, ist, indem man halt dieses Thema setzt und das eigentlich relativ direkt und von mir aus auch relativ nüchtern eigentlich angeht. Also zum Beispiel, indem man jetzt so mein Lieblingsbeispiel, indem man einer ganz normalen politischen Gruppe irgendwie erstmal sagt und das von mir aus dann auch theoretisch und erfahrungsmäßig unterfüttert, was heißt es eigentlich, wenn Männer und vor allem Heteromänner sich mit Frauen organisieren irgendwie? Wie ist deren Verhältnis eigentlich durch deren Vergeschlechtlichung in so einer Rap-Culture zum Beispiel strukturiert? Und wie zeigt sich das zum Beispiel auch in der Gruppe oder so? Und dann hat man das Thema ja relativ konkret irgendwie am Wickel und muss es auch einmal grundlegend durchdenken, um es zum Beispiel irgendwie auf dieser alltäglichen Praxisebene irgendwie zu sehen und eben nicht nur da irgendwie zu greifen, wo schon Übergriffe passiert sind, zum Beispiel. Wenn man jetzt mal so schöne Zustände hätte, wo man irgendwie nicht politisch organisiert sein kann als Mann, ohne dass es einfach zum Standard gehört, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einfach weiß, wenn das nicht passiert, passiert auch ständig Scheiße irgendwie in der Gruppe oder so, dann gäbe es zumindest ein konkreteres und transparenteres Verhältnis zu dem Thema irgendwie. Das wäre so mein Plädoyer oder meine Hoffnung darin. Ja.
David?
Ja, also ich kann das persönlich nicht so ganz nachvollziehen, sozusagen das, was Kim so beschreibt, sondern würde ihm da vielleicht auch ein Stück weit einfach vertrauen, wenn er das so sozusagen aus der Erfahrung so beobachtet hat. Genau, persönlich kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, sondern würde sagen, es hat auch viel zu tun damit, dass es eben da die Unsicherheit nach Strategien einfach noch sehr viel, oder jetzt auch in unserer Gruppe so sagen würde, da wird die Unsicherheit noch sehr viel größer. Also wie macht man dort, wie macht man Täterarbeit, ohne dass es zu Täterschutz wird? Also genau diese Fragen da nochmal sehr viel größer und irgendwie schwieriger werden. Das wäre so ein, und genau, dann diese Unsicherheit, das verhindert. Aber auf der anderen Seite, also genau, wir stehen so als Gruppe da auf jeden Fall auch erst am Anfang. Und ich glaube, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir mit diesem Thema uns auseinandersetzen und werde es dann auch beobachten. Genau. Und ich glaube aber auch, die Strategie Druck aufzubauen und das präsent zu machen und es eben sozusagen zum Standard zu setzen in jeder Gruppe, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber eben auch besonders mit sexueller Gewalt und Grenzensetzung, wäre, glaube ich, auf jeden Fall wichtig. Und da war es jetzt auch spannend in der Vorbereitung so die Frage, inwieweit die Auseinandersetzung mit dem Konzept von Konsens eine große Rolle spielen sollte. Also auch da sozusagen überhaupt mal eine inhaltliche Auseinandersetzung mit was ist sexuelle Gewalt, was ist, wie kann man dem entgegengesetzen mit Konzepten wie Konsens und diese Themen präsent zu machen, weil ich glaube, sonst übergeht man auch irgendwie so einen Schritt und weiß gar nicht, also man hat dieses Riesenproblem und was sind eigentlich die Lösungsstrategien und wie geht man damit um und so weiter. Und aber genau, diese Themen auf die Prioritätenliste zu setzen, in der Supportgruppe sowieso, aber auch in anderen Gruppen. Ja, das waren ein paar Gedanken.
Ich würde sagen, dass so die Auseinandersetzung mit Männlichkeit, mit Täterschaft, mit so Männerbünden, das sind Sachen, das reicht nicht, wenn das an einem isolierten Ort besprochen wird, sondern da muss eine Auseinandersetzung quasi absolut in die Breite getragen werden. Das heißt, in persönlichen Ebenen, in Freundinnenkreisen, in Politgruppen, auf Veranstaltungen, in den Kontexten, in Veranstaltungsorganisierung. Also einfach eine Ebene, die gepusht werden muss. Und eben dieses Pushen trifft auf Hindernisse, die hast du auch mega gut skizziert, Kim. Und ich glaube, da hilft nichts anderes, außer tatsächlich auch den Mut zu sammeln und tatsächlich auch da Schritte voranzumachen. Also ich glaube, oder meine Erfahrung ist, dass so der theoretische Ansatz, erstmal sich so auseinanderzusetzen, ne, wie ist da die Analyse und dann weiterzugehen. Ich glaube, das kann für Leute funktionieren und da kann es einen Zugang geben. Ich denke aber auch, dass für andere eben ein praktischerer Zugang eben über vielleicht auch Repro- und Supportarbeit ein guter Einstieg ist in die Thematik, der dann auch eben Motivation bilden kann und Strukturen schaffen kann, um eben auch andere Themen in dem Kontext zu bearbeiten. Und deswegen habe ich auch eine Hoffnung oder sehe auch Strategie, ein gutes Ziel in der Supportstruktur, weil ich glaube, über die Supportstruktur, das muss nicht quasi eine kleine Gruppe von irgendwie besonders engagierten Leuten bleiben, sondern meine Idee davon ist eigentlich, dass es sich in einer Art Institution auch weiterentwickelt, wo auch möglichst von möglichst vielen linken Gruppen Leute drin sind, wo eine Auseinandersetzung und ein Kontakt da ist, dass quasi Dinge, die in der Supportstruktur besprochen werden, zurückgetragen werden, auch eben in Gruppen genau Ideen reinbringen, Praxen reinbringen, Methoden reinbringen und dann eben ganz, ganz viel ausprobiert wird und zwar so lange und ja genau mit so viel Motivation, dass auch tatsächlich dann Schritte nach vorne gemacht werden können.
Dann danke ich euch jetzt erstmal ganz herzlich für die erste Runde unserer heutigen Abendveranstaltung. Eine Rückfrage an dich, David. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was unser weiteres Konzept angeht. Und zwar hatten wir eigentlich die Vereinbarung, dass ausgewählte Fragen an mich gesandt werden und ich die vortrage. Und dann hast du aber vorhin am Anfang was gesagt, was so klang wie, das Publikum selber reden kann und soll. Und jetzt vielleicht, genau, das hat Einfluss darauf, was ich jetzt ankündige. Deswegen könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen, bevor wir in die Pause gehen.
Ja, ich glaube, das haben wir uns nicht so im Detail überlegt, sondern Fragen wurden ja im Chat schon gestellt, die du dann jetzt, glaube ich, geschickt bekommst. Und ich glaube, du könntest anbieten, dass die Person die Frage selber vorliest oder es nochmal selber sozusagen sagt. Ansonsten könntest du sie dann vorlesen. So hätte ich das jetzt gedacht. Sozusagen, du suchst dir die Fragen aus und wenn die Person und kannst anbieten, dass die Person das selber vorträgt.
Gut, bleiben wir da erstmal dabei. Dann wäre hiermit nochmal der Aufruf, an das Publikum weiterhin Fragen zu stellen. Wir haben jetzt 20.38 Uhr. Wir machen 10 Minuten Pause, auch für euch die Möglichkeit, sich kurz die Beine zu vertreten. Dann wollen wir noch mal eine halbe Stunde weitermachen. In diesen 10 Minuten bis 20.48 Uhr habt ihr die Möglichkeit, noch mal Fragen zu stellen. Bitte stellt sie einfach in den Chat hinein. Unser Team trägt die an mich weiter. Genau, nochmal danke bis hierhin und wir sehen uns dann hoffentlich in 10 Minuten wieder. Ja, ihr habt viele Fragen gestellt, die das Publikum seht es uns bitte nach, dass wir auch angesichts der Zeit eine Auswahl treffen müssen. Ich habe zusammen mit dem Team einige Fragen ausgewählt, die wir diskutieren wollen. Und weil wir den Leuten, die Fragen gestellt haben, die Möglichkeit geben wollen, sie gegebenenfalls selber zu stellen, schlage ich folgendes Verfahren vor. Ich rufe die Personen auf. Und ihr antwortet kurz mit einem Plus oder einem Minus für die Frage, ob ihr selber reden wollt. Also schreibt ein Plus, wenn ihr eure Frage nochmal selber stellen wollt, mündlich, oder schreibt ein Minus, dann lese ich das vor, was ihr bislang geschrieben hattet. Und an der Stelle, Charlie, ich hatte deinen Kommentar gesehen, ich glaube, wir kommen dazu, dass du die Frage beantworten kannst. Würde ich gerne Lisa fragen, ob Lisa reden möchte betreffend die Frage der Teilnahme von Flinter-Personen auf solchen Plenaren. Du hattest Lisa mehrere Fragen gestellt, deswegen sage ich, um welche Frage es jetzt gerade ging. Die würde ich gerne auswählen. Okay. Den Minus. Also Lisa schrieb, ich fände es auch problematisch, andere Flinter aus diesem Plenar kategorisch ausschließen und geschlossene Männerräume zu schaffen. Beziehungsweise sehe ich die Notwendigkeit für diese Gruppen, bezüglich Transparenz über ihre Prozesse herzustellen. Hat Lisa. Möchte jemand von euch Lisa antworten? David?
Ja, die Frage war bei uns auf jeden Fall Thema nach quasi dem 1.8. März, also am 8. März letztes Jahr, als wir dann versucht haben, diese kontinuierliche Arbeit zu machen und auch ein Selbstverständnis irgendwann dabei rausgekommen ist. Und genau, wir haben gesagt, wir sind auf keinen Fall exklusiv für Cis-Männer, sondern sind offen für alle Menschen aber richten uns sozusagen an Cis-Männer und sehen da auch die Verantwortung. Und uns war auch wichtig, dieser Punkt der Transparenz. Da hatten wir eigentlich vor, unsere Protokolle zu veröffentlichen oder sozusagen einsehbar zu machen. Diesen Schritt sind wir allerdings noch nicht gegangen. Das war nur so eine Idee. Das so zu uns.
Kommen wir dazu?
Ja, Charlie. Vielleicht noch ganz kurz einfach, also war ja auch die Frage mit dieser Cis-Männer-Plenum, also ich glaube, wenn das gesagt wurde, also es meint, hat eigentlich immer quasi gemeint ein Plenum mit Cis-Männern, also das eben nicht nur Cis-Männer umfasst, sondern eben auch genau offen ist. Also sowohl in der Supportstruktur als auch zum Beispiel in meiner Politgruppe wird es so gehandhabt und genau, es war auch in beiden Fällen so, dass das Ganze sich also nicht immer nur mit Cis-Männern stattgefunden hat, aber natürlich schon irgendwie hauptsächlich in der Supportstruktur sind auch immer mal wieder gerade im Vorfeld vom 8. März Frauen dazugekommen, zufällig, eben auch aus Bock auf 8. März Support und haben dann aber auch oft schnell den Weg ins Kampfstreikbündnis gefunden. Und um eben nicht diese männerbündische, ne, wir machen irgendwie souverän unser Ding, Move zu haben, ist zum Beispiel auch da im Vorfeld vom letzten 8. März so ein bisschen der Wunsch da gewesen zwischen dem, also dass quasi das Femmstreikbündnis und die Supportstruktur ein bisschen besser kennenlernen, dass es nicht nur so ein anonymes Dienstleistungsverhältnis ist, sondern halt tatsächlich ein produktiver Austausch. Und da waren auch dann auf Delis auch zum Beispiel bei uns dann dabei vom Femmstreik. Genau.
Ja, also ich selbst in meiner Praxis habe das nur total falsch gemacht, weil wir damals mit dieser Gruppe, von der ich berichtet hatte, das waren immer im Endeffekt autonome, freischwebende Sachen, wo jetzt Flint-Personen auch kommen konnten, beziehungsweise auch Teil waren, aber das war halt angeschlossen irgendwie an nichts. So. Und was ich glaube ich gerne noch ergänzen würde, ist, dass ich aber auch manchmal so eine Gefahr sehe, ich finde, also Transparenz ist auf jeden Fall wichtig und auch so diese Offenheit ist wichtig. Ich würde auch wieder fragen, halt zu welchem Zweck, also weil was ich durchaus schon auch erlebe, ist, dass dann zum Beispiel so es so diese losen, total unverbundenen kritischen Männlichkeitsgruppen gibt und die wünschen sich dann so eine Flint-Repräsentantin oder so, die dann vorbeikommt und sozusagen das feministische Gütesiegel irgendwie sozusagen da lässt oder so oder auch Protokolle veröffentlichen oder so, kann natürlich sinnvoll sein, aber kann auch so eine reine rituelle Formsache werden irgendwie. Und ich denke, dass auch das müsste sich halt irgendwie daran messen, was will man irgendwie damit erreichen? Also ist man zum Beispiel zusammen mit Genossinnen in der Gruppe und die wollen halt einfach wissen, was man so macht, vor allem, weil man sich auch gemeinsam darüber auseinandersetzt, was machen wir und warum machen wir es zum Beispiel? Aber wenn das jetzt zum Beispiel so ein Verhältnis wäre, wie zum Beispiel es gibt ein Cis-Männer-Plenum und deren Hauptaufgabe ist, dass dass nicht mehr so viel Scheiß passiert irgendwie in der Gruppe und dass die Probleme von Männern nicht ständig zu ihrem Problem gemacht wird oder so, dann ist ja deren Hauptinteresse einfach, dass diese Probleme aufhören irgendwie. Und dann, also da würde sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht so stark stellen, weil wenn das funktionieren würde, dann hätten die wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt das größte Interesse, jetzt ständig zu gucken, was da passiert. Zum Beispiel. Ja, das vielleicht auch nochmal so als dieser, ja genau, immer halt so dieser Blick, was will man eigentlich damit irgendwie? Und in welchem Verhältnis steht diese Praxis halt mit feministischen Strukturen, mit feministischen Genossinnen irgendwie?
Dann würde ich gerne Leon bitten zu schreiben, Plus oder Minus. Leon, möchtest du gerne reden mit deiner Frage oder möchtest du, dass ich das vorlese? Plus. Super, dann muss jemand von den Technikleuten Leon gegebenenfalls gerade freischalten zum Reden.
Ich kann es jetzt vorlesen, es war jetzt ein bisschen awkward. Hat ein bisschen länger gedauert. Vielen Dank für die Runde. Ich wollte mal so ein bisschen zu profeministischer Praxis im Generellen gehen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen auch mehr darüber sprechen, wie eigentlich direkte Aktionsformen aussehen können. Das haben wir irgendwie ein bisschen weniger gemacht heute. Und dahingehend meine Frage, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch einfach die Art, wie profeministische Praxis halt gemacht wird, weil das sich immer so krass in der feministischen Szene orientiert und immer so im Fahrwasser davon fährt, auch irgendwie auch immer die eigene Betroffenheit vom Patriarchat irgendwie gar nicht so richtig benennen kann, weil man irgendwie auch gar nicht die Institutionen so richtig angreift, die man vielleicht angreifen könnte, die für die feministische Kämpfe vielleicht nicht die Kapazitäten haben oder so, ne? Also, keine Ahnung, warum gibt es keine profeministische Demo gegen die Bundeswehr oder gegen irgendwelche Kirchenverbände oder gegen Burschenschaften oder irgendwie sowas. Genau. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, ein ganz cooler Punkt, das mal zu diskutieren.
Danke, Leon. Hat jemand von euch darauf antworten? Ja, David?
Erstmal eine gute Idee. Ich glaube, für mich wär's jetzt gerade mit den begrenzten Kapazitäten irgendwie ein Punkt zu schauen, was hat vielleicht Priorität, bevor man eigene Aktionen macht oder eigene Öffentlichkeit schafft, sozusagen mit noch eigenen Aktionen. Und da würde ich eben denken, ist so der Umgang mit männlicher Täterschaft vielleicht zum Beispiel eine Priorität oder eben der Support für das Streikbündnis. Also weil, genau, die sonst in einem anderen Maße nur stattfinden können oder so. Also genau, so die Frage, inwieweit man da gleich sagt, okay, jetzt machen wir unsere eigenen Aktionen. Ich glaube, das ist dann eine Kapazitätenfrage auch.
Ist das denn nur oder ist es nicht auch eine Art und Weise, wie Männer keinen eigenständigen politischen Standpunkt zur Frage des Patriarchats zu Geschlecht finden? Charlie hat aufgezeigt.
Ich glaube, man muss diese Frage zu dem eigenständigen Standpunkt zum Patriarchat nochmal auseinanderhalten von der Frage, inwiefern jetzt eigene Aktionen organisiert werden. Ne? Also ich glaube, eben genau einen eigenständigen Standpunkt zu der Frage zu haben und auch eine Meinung zu feministischer Theorie, zu Strömungen im Feminismus, ich glaube, das ist voll sinnvoll, aber gleichzeitig sind vielleicht, und ich denke, da sind auch, da ist auch so eine Frage von Positionen, in der man sich bewegt, auch wichtig mitzudenken. Ne? Also die eine Frage ist ja, hat man einen Standpunkt, und die andere Frage ist, wie prescht man jetzt damit voran? Ne? Und ich glaube, auch deswegen nennen wir uns ja pro-feministisch, weil eben das ja nicht, es ist die Verantwortung der Männer natürlich, eben sich mit Männlichkeit und den Problemen, die daraus resultieren, auseinanderzusetzen und da an der Überwindung zu arbeiten. Und gleichzeitig ist es aber nicht die Emanzipation der Männer, sondern eben da ist quasi der Feminismus auch die Bewegung, die natürlich von Flinter getragen wird und wo quasi mein Verständnis auch nicht ist, dass Männer da hingehen können und sagen, yo, wir fahren jetzt die Offensive, sondern da hätte ich quasi eher das Gefühl, dass da eine Sensibilität da sein muss, eben gleichzeitig nicht nur zu sagen, hier, was sollen wir tun und das machen wir dann, sondern eben auch aktiv voranzugehen und eben seine Kapazitäten da in Dienste zu stellen, in Projekte zu machen, die andocken an feministische Kampagnen zum Beispiel. Und gleichzeitig aber halt eben nicht da die Vorreiter sein zu wollen.
Ja, also ich glaube ziemlich genau das, was aus der Frage rausgeklungen hat, war auf jeden Fall so in der historischen Männerbewegung auch so ein Teil, ne? Also dass sozusagen gesagt wurde, naja, wir haben ja eigentlich auch eine eigene Betroffenheit, das Militär zum Beispiel oder Fußballvereine oder so leben uns ständig irgendwie Männerbilder vor oder sind so männliche Strukturen, die auch uns total versaut haben oder die uns als Männern irgendwie nicht gerecht werden. Oder so irgendwie vielleicht in den heutigen Vokabeln, was so toxische Männlichkeit produziert. Und deswegen gehen wir irgendwie so dagegen vor. Und also da will ich erstmal sagen, das kann natürlich auch ein Teil der Motivation sein. Genau, ich finde, man kann zu Recht skeptisch werden, wenn Männer versuchen, ihre Praxis wirklich allein darüber aufzuschlüsseln, sozusagen. Also was hat sie sozusagen in ihrer eigenen männlichen Identität irgendwie kaputt gemacht oder dieses, wir wollen doch aber ganz anders eigentlich Männer sein, zum Beispiel, wenn es so eine Tendenz gibt. Aber sonst würde ich erstmal sagen, finde ich das eine legitime Frage. Also man kann sich ja einfach die Frage stellen, was ist scheiße und produziert sexistische, beschissene Zustände. Und natürlich sollte man Also kann, und wenn man da Bock drauf hat, also sollte man, und das ist ein sinnvolles Ziel, halt dagegen vorzugehen. Ich sehe aber keinen Grund, warum das zum Beispiel dann so Männergruppen machen sollten oder warum man extra eine profeministische Gruppe gründen muss, um auf männerbündische Strukturen im Fußball oder im Militär hinzuweisen oder dagegen zu protestieren irgendwie. Da kann man sozusagen in Anführungszeichen ganz normale feministische Bündnisse ja irgendwie eingehen und das mit den Leuten irgendwie machen, die da Bock drauf haben. Das wäre, glaube ich, so meine Antwort, ohne dass man diesen Umweg halt nehmen muss, sozusagen, wir kritisieren das jetzt nochmal ganz speziell, weil wir als Männer irgendwie, so ungefähr, obwohl es diesen Bezug natürlich auch individuell geben kann.
Gut, dann habe ich eine Frage von Tinos. Tinos schrieb ein Minus, deswegen werde ich das vorlesen. Und zwar war die Frage, Ed Kim, inwieweit würdest du sagen, war der Prozess deiner eigenen Geschichte notwendig oder in gewisser Weise vielleicht auch eine Grundbedingung für deine aktuellen Positionen? Und inwieweit könnten Anpassungen von kritischen Männlichkeitsgruppen denkbar sein? Also Erweiterungen, die in Richtung Streitbare gegenübergehen. Ich denke da an eine größere Einbindung von beispielsweise Flinter-Beziehungspersonen beziehungsweise deren Kritik an dem konkreten Verhalten der Cis-Typen. Und ich würde die Frage gleich auch an alle öffnen, aber genau, würde ich an dich, Kim, erstmal.
Ja, also finde ich erstmal eine sehr gute Frage, die ich mir auf jeden Fall auch gestellt habe, also dass sozusagen ich jetzt über Sachen sage, die sollte man gar nicht erst machen, wo ich aber vielleicht auch zu Positionen gekommen bin, weil ich die halt eine Zeit lang gemacht habe und damit auch auf die Schnauze fallen durfte oder so, oder das so machen konnte. Ich finde, das ist aber auf jeden Fall halt kein Argument, dass Männer sozusagen diese Schonzeit unbedingt bräuchten, zum Beispiel, oder so eine Zeit, die einfach irgendwie sein muss, wo man so sozusagen rumeiert, sondern meine Hoffnung wäre halt, dass durch Scheitern irgendwie ich und auch ein paar Leute, mit denen ich damals organisiert habe, klüger geworden sind und wir jetzt halt irgendwie darum streiten, gerade halt die Themen anders anzugehen. Und ich mir zum Beispiel irgendwie denke, ganz viel von diesem Elend besteht halt daraus, dass das so ein total abgeschnittener Teil ist irgendwie, dass das einfach so wenig in normaler linker Praxis präsent ist und dass Männer sich dann irgendwie diese Fragen meistens ja auch so zum ersten Mal wirklich dann in diesen losen Zusammenhängen irgendwie stellen und dann so dieses Pro-Feminismus an sich und Männlichkeit an sich irgendwie. Und so komme ich halt zu diesem Plädoyer von, man muss eigentlich darum streiten und darum kämpfen, dass das halt fest verankert wird. Und wenn es das nicht ist, dann eher sowas wie Interventionsgruppen auch gründen oder in eine Intervention eher gehen und das eben zu versuchen, um das als so Teil von einer normalen, weiß ich nicht, politischen Sozialisation oder so politischen auch Bildung, die man ja auch in Gruppen irgendwie erfahren sollte, dass das halt so ein Teil davon wird. Genau, das konkrete Einbeziehen, da war ja noch so ein zweiter Teil mit den Beziehungspersonen der Männer. Da müsste ich, glaube ich, nochmal länger drüber nachdenken, wie das dann vorkommen könnte irgendwie. Also weil ist natürlich irgendwie klar, wenn irgendwie ein Typ in der Gruppe ganz gute Arbeit macht und da so als stabiler Feminist auftritt, aber zum Beispiel irgendwie die Hetera, mit der er zusammen ist, eigentlich so darüber beschwert, dass er total das Schwein ist, irgendwie, das sollte eigentlich auch eine politische Gruppe interessieren, so auf jeden Fall. Mir fällt jetzt aber irgendwie nichts ein, wie man das sozusagen so ganz systematisch einbeziehen könnte oder sogar die Person dann so dazu holen könnte, ohne dass das dann ja so komisch wird oder dann doch wieder sehr stark in so einen therapeutischen Kontext eigentlich schon wieder geht. Soweit vielleicht erstmal meine Gedanken dazu.
Bevor ihr vielleicht gegebenenfalls nochmal darauf antworten könnt, würde ich gerne Elias fragen, ob du hast eine Kritik formuliert, ob du Lust hast, die Kritik uns auch mündlich nochmal darzustellen. Dann schreib gerne ein Plus oder ein Minus. Wenn du ein Minus schreibst, lese ich das gerne vor, was du dazu gesagt hast. Super, danke. Also Elias hat geschrieben, genau, du hattest geschrieben, Elias, was soll das Gerede von Cis-Männer-Plenum? Habt ihr echt Typenpläne, wo ihr Trans-Männer ausschließt? Finde das Framing von Cis-Men versus the Rest ziemlich kacke. Ne? Auf den Teil dieser Antwort wurde ja gerade schon eingegangen. Das hast du auch gesehen, Elias. Dann hast du nochmal nachgeschoben, dass der Transphobie-Vorwurf steht von meiner Seite jedenfalls trotzdem. Ich glaube, der steht, da wird es wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so viel daran zu machen sein, aber vielleicht dieses Verhältnis von Transmännlichkeit und Cis-Männlichkeit, das ist vielleicht was, worüber wir nochmal ins Gespräch kommen können. Das ist ja auch eine Frage, die einfach viel gestellt wird, auch hinsichtlich der Frage von Solidarität mit Trans-Personen, mit Interpersonen, queeren Personen, nicht binären Personen. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gleichzeitig zwei Fragen aufgestellt. Wollte jemand von euch zu der letzten Frage noch was sagen oder wollen wir jetzt zu der weiter springen? Hört du nix? Oder Fragen kann man immer sehr gut Ja oder Nein sagen.
Ich wäre jetzt zu der Frage weitergegangen.
Ja. Möchte jemand von euch auf Elias Kritik eingehen, beziehungsweise die Frage nach Transmännlichkeiten nochmal beantworten an der Stelle? David, ja.
Ja, also ich glaube, der Vorwurf ist durchaus legitim. Also ich glaube nicht, dass wir als bisherige Supportgruppe eine transfreundliche Struktur sind. Oder ich würde, weil wir eben vor allem Cis-Männer sind und mit unseren Erfahrungen da, glaube ich, jetzt nicht so der offenste, toleranteste oder ja, offenste Raum sind, wo sich Trans-Männer für Organisierung hin bewegen würden. Und ich glaube, das ist dann eine schwierige Frage. Ich glaube, der Punkt ja zu sagen, richten uns an Cis-Männer, ist irgendwie eben sozusagen dieser Punkt der Verantwortung. Also wir sehen uns in der Verantwortung, in einer besonderen Verantwortung und wollen das auch anderen Cis-Männern sozusagen klar machen, dass wir auch bei ihnen die Verantwortung sehen. Ja, und dann ist die Frage, ob dieselbe Struktur schaffen muss, diese Offenheit noch hinzukriegen oder ob das nicht auch in anderen Räumen, ja, also genau, ich glaube, das ist eine total schwierige Frage und so ein Spannungsverhältnis.
Ich würde gerne auch nochmal antworten.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Beitrag und für die Kritik. Ich versuche auch noch gerade zu lesen, was Elias noch weiter geschrieben hat. Also der Vorwurf, denke ich, stimmt auf jeden Fall und so wie wir darüber gesprochen haben, ist es auf jeden Fall immer nicht differenziert genug. Ich finde es schon legitim, bei bestimmter Kritik oder bei bestimmten Strukturen erstmal zu sagen, man konzentriert sich auf Cis-Männer und vor allem Hetero-Cis-Männer, einfach weil die empirisch am meisten zum Problem werden. Und ich glaube, da würde ich bei dem, was du geschrieben hast, auch nicht zustimmen, dass Täterschaftsarbeit mit queeren Männern genauso nötig ist. Also sie ist auch nötig. Es ist einfach Quatsch, davon auszugehen, dass irgendwie queere Männlichkeit und Männer, die schwul und oder trans sind, prinzipiell unproblematisch wären oder so, nur weil sie auch halt Cissexismus oder Heterosexismus irgendwie erfahren. Aber trotzdem ist es eben in der Regel so, dass sie nicht so stark zum Problem werden. Deswegen würde ich das als so sozusagen Priorität irgendwie würde ich verteidigen. Aber dass, wenn es um Kritik an Männlichkeit geht, dass da auch Platz sein muss für irgendwie queere Männer irgendwie und auch, dass da queere Männlichkeit mitkritisiert gehört und gleichzeitig aber ausgelotet werden muss darin, wo ist halt auch die Differenz und welchen Platz hat dann halt zum Beispiel Solidarität auch mit queeren Männern, wenn sie eben als irgendwie Unmännlichkeit zum Beispiel diskriminiert werden. Das finde ich halt auch voll, also das finde ich auch wichtig. irgendwie. Und deswegen würde ich auch da wieder sagen, das ist so meine Gebetsmühle, ich würde das daran entscheiden, wofür man diese Räume und diese Strukturen will. Halt. Also wenn man die für Kritik der Männlichkeit will, dann sollten da auf jeden Fall Transmänner Platz finden. Wenn es irgendwie darum geht, dass man immer wieder merkt, vor allem Cis-Männer fallen halt mit ihrem Sexismus auf und machen damit irgendwie alle Flint-Personen in der Struktur fertig irgendwie. Und man will dann zum Beispiel Transmännern anbieten, eher in dieser Flint-Struktur sich auch davon das nicht geben zu müssen und da zum Beispiel eher Kritik äußern zu können und Forderungen zu stellen, dann macht das zum Beispiel Sinn. Das muss sich, glaube ich, an den konkreten Fällen auch entscheiden und was man damit will. Und was ich mir auch ziemlich beschissen vorstelle für Transmänner, ist wahrscheinlich, dass man da auch viel zwischen den Stühlen irgendwie hängt. So, ne? Und was gerade was so Transsolidarität angeht, halt oft bei den Flinträumen eigentlich an der richtigen Adresse ist, aber gerade eigentlich, was, wenn es auch um Kritik der Männlichkeit geht oder auch um Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Flinträume, es eigentlich auch total wichtig ist, diese Männlichkeitskritik da auch aufzugreifen. Genau, ich bin da aber auch, also das ist einer der großen Punkte, wo ich gerade auch viel versuche, weiter nachzudenken oder auch total froh bin, also wenn du oder irgendwer hier auch so Auseinandersetzungen dazu kennt, erfahrungswerte Texte und so, ich bin da sehr aktuell auch auf der Suche nach und finde das sehr spannend, gerade diese Widersprüche nochmal.
So, möchte noch jemand? Ja, Charlie, du möchtest auch noch? Gut.
Erstens noch ganz kurz, also ich glaube, die Schwierigkeit ist ja eben, ne, wie schafft man solche Räume, weil als Cis-Männer, also hauptsächlich Cis-Männer, um dann quasi zu sagen, hier, ne, Transmänner, fühlt euch jetzt bei uns wohl, so einfach ist es ja nicht, sondern es braucht da, glaube ich, auch schon irgendwie persönliche Kontakten, Austausch, der vielleicht auch Debatten, die man auch mal führen kann, wo unterschiedliche Bubbles quasi auch mal zusammenkommen und dann es auch gemeinsam schafft, eben Räume zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die da noch im Raum steht, auch für die Zukunft.
Ja, Räume zu schaffen für die Zukunft, wie sie denn noch immer ausgestaltet sind. Ich glaube, dass gerade mal Charlie macht das zu unserem Abschlusswort, Abschluss dieser Diskussion am heutigen Abend. Wir haben jetzt 1,5 Stunden diskutiert. Genau, möchte mich bei euch und den Teilnehmenden bedanken, also auch beim Publikum, also auch bei denjenigen von euch, die sich mit ihren Fragen hier hinein gewagt haben in die Diskussion. Ich weiß nicht, David, vielleicht willst du noch organisatorische Ankündigungen machen, die von denen ich gerade noch nichts weiß. Ansonsten, genau, vielleicht solche Hinweise wie die, ne, den Audiomitschnitt, die Frage, die ja gerade auch gekommen ist von möchtet ihr mit eurem Namen gegebenenfalls nicht im Audiomitschnitt sein, aber das machst du gleich einfach. Genau, und dann bleibt mir aber auch gar nicht mehr viel übrig, als mich bei euch für eure Aufmerksamkeit zu bedanken und ja, hoffentlich demnächst wieder bei dem nächsten kritischen Podium zu feministischen Streitfragen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Genau, ich glaube, das wäre auch mein Wunsch. Wir könnten, glaube ich, hier noch viele Stunden weiter diskutieren und das vielleicht einfach bei den nächsten Veranstaltungen in anderen Konstellationen und so weiter. Ja, auch von mir aus vielen Dank für die Teilnahme. Ich würde eigentlich nur sagen, es gibt ein Pad, wo ihr euer Feedback hinterlassen könnt. Das hatte ich vorhin in den Chat geschickt. Müsst auch genau, sonst im Padlet zu finden sein. Und ihr kriegt auch alle die Menschen, die sich angemeldet haben, kriegen das nochmal per Mail zugeschickt im Nachhinein. Genau. Da wäre schön, wenn ihr genau Feedback da lasst. Ja, ich glaube, so viel mehr würde ich gar nicht sagen.
Ich freue mich auch, da gewesen zu sein. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und vielleicht noch ein Wort. Also ich habe auch viele kritische und wütende Kommentare gelesen. Ich glaube, ich cool fand, eins kann man gerade nochmal raus, also eben das Problem von patriarchalen Machtstrukturen, die zu überwinden, das haben wir heute wenig diskutiert, aber das ist natürlich das Ziel, um das es halt primär gehen muss. Und da sollten wir, das ist das Zentrale in diesen profeministischen Supportstrukturen, in so eine Richtung hinzuwirken. Und genau, also nur bei einer Auseinandersetzung mit Männlichkeit stehen zu bleiben, das bringt uns nicht weiter, sondern eben, es muss an Machtstrukturen auch angegangen werden. Das war ne, im Persönlichen, in Politgruppen, auf jeder gesellschaftlichen Ebene.
Gut. Dann wünsche ich allen Beteiligten einen schönen Abend noch.